Hallo Kinofans und erstmal herzlich willkommen im neuen Jahr. Es gab zwar schon die Nosferatu-Ausgabe, aber die wurde im Dezember noch aufgezeichnet. Das hier ist jetzt wirklich die allererste neue Folge von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast im neuen Jahr. Mein Name ist Sebastian und ich habe mir die einzig Waren geholt, die, mit denen man dieses Jahr nur ordentlich angehen kann. Zum einen natürlich Markus.
Hallo Jan.
Und Pascal.
Hallo, hallo.
Und damit ist der Podcast mit Schuss heute mal wieder ohne Schuss vollständig.
Ja, wir müssen uns ja langsam wieder daran arbeiten an den Podcast mit Schuss. Also es wird wieder welche geben, falls Leute schon dran gezweifelt haben.
Es wird wieder geschossen.
Ja, es wird noch
Jana
geschossen.
Vor allen Dingen, also wir kriegen ja mittlerweile schon alkoholische Schüsse ins Büro geliefert. Da müssen wir dann natürlich.
Das ist im Grunde Erpressung, Nötigung.
Genau, ja, da müssen wir natürlich. Das geht nicht anders. Ja. Bevor wir jetzt gleich so über unsere jeweiligen 5 Highlights des Jahres sprechen, die so im Kino angehen, hier noch kurz der Hinweis: Diese Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ja, wir machen es ja jedes Jahr.
Ja, in der Konstellation waren wir auch letztes Jahr.
Die Vorschau. Einer der Filme ist ja schon gestartet, zumindest einer von Pascals Filmen, auf den er sich ja so sehr gefreut hat.
Ja.
Nosferatu.
Ja. Hattest du den nicht sogar letztes Jahr in der Vorschauliste mit drin, weil wir dachten, der kommt noch Ende?
Ja, ja,
genau. Ich ging davon,
kam er ja auch, aber bei uns nicht. Oder?
Genau, in Amerika kam er um Weihnachten herum. Mhm. Ich ging davon aus, dass es auch in Deutschland der Fall sein wird. War natürlich Most Wanted Number One. Mhm. Ich habe ihn dann, ich weiß gar nicht, wann wir ihn gesehen haben, im August oder so oder September in der Pressevorstellung.
So
ja, das war mega früh. Ich glaube, der war 3 Monate vor Kinostart oder
die
so.
Fortsetzung von Nosferatu übrigens, weil Nosferatu. Entschuldigung.
Dead
Jokes.
Ja, sehr gut, ich habe ihn jetzt ein zweites Mal gesehen, der wächst auch, also ich fand ihn schon beim ersten Mal super, jetzt nach dem zweiten Mal noch besser, guckt ihn euch noch an, der wird, glaube ich, noch ein bisschen laufen, ist ja sehr erfolgreich.
Ja, ja, absolut.
Ja, hab auch noch Bock drauf, also muss ich noch machen. bei mir wird es ja am Ende wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, am Ende des Jahres dann 20 Filme in 2 Wochen und so.
aber den gucken wir noch im Kino, die Bilder.
Ja, ich wollte gerade sagen, also Nosferatu muss schon Kino, Leinwand sein.
Hacke Schöfe, 35mm.
Ja, ich hab Bock. Also wenn glaube ich in nächster Zeit dann das, weil die Filme, auf die wir jetzt sonst zu sprechen kommen aus meiner Liste, Most Wanted Liste, die kommen erst alle später. Da geht's erst ab März los, darum hätte ich Zeit.
No,
dafür.
Gut, ja, dann wollen wir mal hier anfangen. Jeder von uns hat 5 Filme mitgebracht, die dieses Jahr auch hoffentlich starten. Also es ist natürlich ohne Gewähr. Es kann am Ende immer wieder passieren, halt wie letztes Jahr zum Beispiel mit Nosferatu.
Zumindest haben wir diesmal wirklich welche, die explizit erstmal einen deutschen Start angekündigt hatten. Wir hatten ja ein bisschen geschummelt letztes Mal. Ich hatte auch was dabei, was dann wirklich 2024 kam, aber was zu dem Zeitpunkt nur einen US-Start hatte.
Nämlich?
Civil War. Tatsächlich, ich habe nochmal reingehört. Der hatte, als wir den Podcast aufgenommen haben, noch gar keinen deutschen Start gehabt.
Aber kam
er dann tatsächlich. Genau, deswegen haben wir diesmal.
Schmutzige Briefe.
Der hatte schon einen nächsten Start. Ich habe tatsächlich auch, das ist auch überraschend bei mir, ich habe alle 5 Filme davon gesehen, auf die ich mich gefreut habe. Hätte ja auch schief gehen können.
Das war immerhin etwas.
Und 2 davon sind sogar in meiner Top 10 gelandet. Und das ist nicht kleine schmutzige Briefe.
Welche denn?
Civil War und Fall Guy tatsächlich.
Fall Guy? Der Top?
Ja, gerade so, ja.
Okay, krass.
Doch, hatte ich großen Spaß mit. So von den Blockbustern, so mit der, womit ich am meisten Spaß hatte letztes Jahr wahrscheinlich.
Wir haben alle unsere Fehler. Das ist schon in Ordnung.
Wir haben alle,
ich weiß gar nicht mehr, welche
wir haben alle unsere
Schmeckle. Nosferatu? Weißt du das noch?
Ja, ich wollte eigentlich für euch auch nochmal nachhören, weil ich dachte, ihr macht das nicht, aber Nosferatu war auf jeden Fall dabei.
Mission Impossible war, glaube ich, dabei.
Horizon.
Ja. Und ja, ich habe sie bestimmt alle gesehen.
Davon gehe ich sicher aus, wenn sie denn schon gelaufen sind.
Ja, wenn sie denn
aber,
schon kamen.
Aber genau.
Gut, dann würde ich sagen,
hört
Markus.
Hört euch das ruhig nochmal an als Vorbereitung hierauf. Stopp und die andere
jetzt
Folge.
Jetzt den anderen und dann hier weiter.
Hi.
Du fängst an.
Ich fange an. Ich habe diesmal das auch chronologisch geordnet. Ich glaube, letztes Mal war es.
Ja verrückt.
Letztes Mal war es, glaube ich, Chaos. Das Problem ist, es sind 2 Filme, die am 6. März starten von meinen Filmen. Ich fange einfach mal an mit Flow, glaube ich, weil das gerade noch, wir aufnehmen, relativ aktuell ist, weil der gerade ganz überraschend den Golden Globe als bester Animationsfilm gewonnen hat. Alle haben auf Der wilde Roboter gesetzt, der einen ziemlichen Hype hatte. Und es auch verdient hätte auf jeden Fall, aber dann hat sich Flow dazwischen geschoben, ein kleiner.
Da hätte ich drauf schwören können, dass das der wilde Roboter macht bei den Golden
Globes. Ja, auf jeden Fall, das haben alle.
Da hätte ich Geld drauf gewettet.
Ich glaube, davon sind alle ausgegangen, genau wie eigentlich bei den Oscars, aber das hat jetzt nochmal einen anderen Spin gegeben.
Also definitiv.
Der ist ja tatsächlich witzigerweise bei den Oscars auch nicht mal nur als bei den Animationsfilmen relevant, der wurde von Lettland, also es ist ein lettischer Film, auch als bester internationaler Film eingereicht.
Ja, ja.
Also mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie das. Ich weiß gar nicht, wie da die Regelungen sind, weil eigentlich da wird ja gar nicht gesprochen. Also
ja, was ist das denn überhaupt für ein Film?
Genau, es ist ein Animationsfilm, ein kleiner Indie-Animationsfilm aus Lettland von einem werten Herrn, der nennt sich Gints Zilbaloidis. Der hat vorher, glaube ich, diesen Away gemacht. Den habe ich leider nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, vielleicht. Das ist jetzt ein neuer Film und der hat halt auch schon auch Hype, aber eher noch so ein bisschen unter dem Radar, wenn man jetzt vom Mainstream ausgeht.
Ja, so Cineasten-Hype.
Genau, so Cineasten-Hype, weil der ist auch schon bei vielen Gelegenheiten gelaufen. In anderen Ländern in Kinos, ich habe mich gerade mit unserem Kollegen Stefan unterhalten, der hat den letztes Jahr in Italien zum Beispiel gesehen.
Worum geht's denn jetzt?
Und es geht, ein bisschen Spannungsaufbau.
Ha, unmöglich.
Es geht um eine Katze. Nee, es geht vor allem auch um das Ende der Welt. Im Grunde, es wird alles aus der Sicht von einer Katze erzählt, beziehungsweise von mehreren Tieren, aber eine Katze ist im Grunde die Hauptfigur. Die erleben das im Grunde das Ende der Welt. Also die Welt, riesen Sintflut, glaube ich auch, kommt und alles wird so weggespült, alles ist so ein bisschen zerstört und die schippern dann durch die Welt auf einem Boot. Die Katze trifft dann so ein Wasserschweinchen, so ein Capybara, so ein süßes und dann schippern die durch die Welt, schauen sich alles an, überall sind noch so, ragen noch so Überbleibsel von den Menschen, von der Zivilisation an die Oberfläche und dann schippern die da so durch. Und was dann genau konkret passiert, kann ich euch auch nicht sagen. Also sie müssen dann.
Und da wird gar nicht geredet?
Da wird, soweit ich weiß, überhaupt nicht geredet.
Also ein bisschen so wie Robot Dreams dann, oder wie?
Ja,
der
also
war
so,
ja auch Animationen ohne.
So stelle ich mir das auch vor. Also im Trailer wurde halt auch noch komplett gar nicht geredet und soweit ich weiß, wird das auch auf den ganzen Film zu.
Ja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich nicht irgendwo gelesen habe. Es gibt noch Menschen, die sprechen irgendwann, aber ja.
Kann sein, also wenn, dann ist es aber
im Intro oder so.
Wenn, dann ist es aber halt sehr wenig.
Und, ja, ja, ja.
Und es sieht auch echt süß aus, also es ist schön animiert, ist ein netter Stil, es wurde auch alles mit irgendeiner Open-Source-Software wohl animiert.
Das sieht auch besonders aus.
Genau, sieht auch besonders aus, also sieht ein bisschen aus, an was hat es mich denn so erinnert, also so ein bisschen, es sieht fast aus wie ein Videospiel tatsächlich, also aber so ein schönes Comic-Look-Videospiel, so ein bisschen. Aber da habe ich große Lust drauf, das sieht echt süß aus, schöne Stimmung. Ich hoffe, es wird nicht, das hat Stefan so ein bisschen angedeutet, zu biblisch, weil so von wegen Sintflut und so und mal schauen, das wäre sowas, was mich ein bisschen rausbringen würde, aber grundsätzlich ist das erstmal richtig cute, die ganze Stimmung und so richtig schön melancholisch, da habe ich große Lust drauf, also gerade von den Animationsfilmen, die uns so erwarten in diesem Jahr, ist das so mein Favorite oder mein Most Wanted.
Ja,
Habe ich auch Bock drauf.
Ja, total.
Bin ich gespannt, tatsächlich, ja. Gut, soll ich mal weitermachen?
Mach mal weiter.
Yes.
Ja, ich habe auch was Lustvolles.
Auch was Lustvolles.
Ja, nämlich Baby Girl.
Willst du jetzt Flo mit Baby Girl vergleichen?
Ja, der startet schon am 30. Januar. Also, wenn ihr das hier hört, ihr müsst euch nicht mehr lange gedulden, bis der Erotik-Thriller, das Erotik-Drama von einer Regisseurin namens Halina Reijn?
Wir machen es heute nicht leicht mit den Regisseuren.
Niederländisch, ich denke Reijn. Und Nicole Kidman spielt da eine verheiratete Geschäftsfrau, die eine Affäre mit einem deutlich jüngeren Praktikanten beginnt und da bin ich natürlich sofort dabei. ich habe ja schon, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr.
Pascal hier bei Filmstadt auch angefangen.
Genau.
Jetzt können wir sie enthüllen. Ja. Ist verjährt.
Ja. Ich saß hier auf jeden Fall einmal bei einer Jahresvorschau und habe Tiefe Wasser gewählt.
Stimmt, ja,
genau,
ja.
Das muss ja dann vor 2 Jahren gewesen sein, weil ich finde, Erotik-Thriller sind aus unerfindlichen Gründen aus dem Kino verschwunden. Das soll nicht sein, das darf nicht sein und ich freue mich, dass wir jetzt wieder mit Baby Girl auch einen großen, in Anführungsstrichen, Erotik-Thriller bekommen, der viel positives Kritiker-Echo schon bekommen hat, der auch, ich weiß gar nicht, auf welchem Festival er lief, ob der in Cannes oder in Venedig lief. Ich glaube in Venedig. Bin mir auf nicht
der
sicher.
Venus.
Auf Venus, genau. Und Nicole Kidman soll hervorragend sein. Es soll auch nicht einfach nur so ein MILF-Ding sein irgendwie, ne? Dass da irgendwelche Fantasien schön gefrönt wird. Es soll wohl auch recht intensiv um sexuelle Macht und sexuelle Befreiung und ja, das Ganze drum und dran gehen. Ich freue mich sehr drauf.
Ja, worum geht's denn nun eigentlich, Pascal?
Genau darum.
Das hast du doch schon gesagt.
Ja, aber also die konkrete, also das ist einfach nur Affäre und bla und.
Genau, die, ich denke, dass das dann zu Problemen führen wird, wie das klassischerweise so ist. Das ist, glaube ich, auch dann eine Abwärtsspirale, weil sich dann irgendwelche Obsessionen entwickeln und beide eigentlich wissen, dass das nicht funktioniert. Und ja.
Aber
darum geht's.
Ja, aber wie du sagst, ist grundsätzlich erstmal spannend, sowas überhaupt wieder im Kino zu bekommen. Das ist ja wirklich rar geworden, nachdem das ja gerade in den 90ern so ein ganz, ganz großes, ganz große Hochphase hatte. Also
ja,
mit
ja, gut,
vier,
aber da
immer mit Stars und
ja,
immer mit 80er und 90er, genau, ja.
Na gut, aber ja, ja, bin ich auch sehr gespannt.
Ja.
Da ist ja schon bald die Presseverführung.
Ja.
Ja. Ja, mal gucken wir das ja vielleicht schon, ne?
Schön.
So, ich habe auch tatsächlich mal nach Datum sortiert. Vorbildlich, wow. Vorbildlich. Mein Film startet am 13. Februar und nennt sich Hundreds of Beavers. Von Mike Cheslick. Ich glaube, das war noch recht einfach.
Ja,
im Vergleich zu euren Regienamen.
Bei mir wird es, glaube ich, auch einfacher.
Das Ding ist, ich weiß bei dem selber gar nicht so richtig. Also es geht wohl um irgendeinen Apfelschnapsverkäufer in Amerika Anfang 1900, hast du nicht gesehen. Und es sind dann wohl Biber, die irgendwie seine Brennerei da kaputt machen, weswegen er dann halt zu einem Biberjäger wird und einer der krassesten Biberjäger überhaupt. Aber es gibt halt sehr viele Biber, quasi Hundreds of Beavers, und gegen die muss er halt irgendwie ankämpfen. Und ich weiß gar nicht, wie man den beschreiben soll, weil also wenn ihr den Trailer angeguckt habt, dann das sieht halt wie der billigste Schrott aus, weil es sind halt wirklich normale Menschen in Biberkostümen, die da durch die Gegend laufen. Es wirkt so ein bisschen wie so ein alter Looney Tunes Cartoon.
Ist der Film auch schwarz-weiß?
Der ist auch schwarz-weiß, aber wohl tatsächlich nicht irgendwie 4:3, sondern trotzdem bildfüllend. Mhm. Aber muss halt auch, ich glaube, da hat irgendwie $170.000 gekostet. Hat, ist ja auch, glaube ich, auf dem Fantasy Filmfest lief der schon, da haben den ja auch viele gefeiert. Ich glaube, das wird so ein Film werden, entweder du liebst ihn oder du hasst ihn. Mhm. Ich glaube, die Filmstaatskritik ist ja auch genauso aufgebaut. Darum liebst du die Biber, darum hasst du die Biber. Also ich bin sehr gespannt. Was mich so ein bisschen skeptisch macht, ist tatsächlich die Runtime. Da geht ja irgendwie 108 Minuten.
Oh.
Und ich habe so das Gefühl, dass es für diese Art von
ist für einen Gag zu lang, ne?
Von Konzeptfilm vielleicht dann am Ende 40 Minuten zu lang oder so. Und vielleicht hätten so am Ende auch, weiß ich nicht, 80 Minuten oder 70 Minuten gereicht. Ja.
Immerhin noch unter 2 Stunden, immerhin keine Terrifier 2 Länge.
Also, ja, gut.
Aber das hier ist ja halt, also das ist ja so, wenn man sich den Trailer anguckt, das ist ja so überspitzt. Mhm. Also du siehst ja förmlich, wie die vor Greenscreen gedreht haben und sowas alles. Aber ist von allen, die ich kenne, die den schon gesehen haben, die reden auch sehr viel davon, wie liebevoll das trotzdem inszeniert ist und auch gemacht ist, halt mit wenig Budget trotzdem da irgendwie so einen Gaga-Film auf die Leinwand zu bringen. Bin ich sehr gespannt. Ich finde es vor allen Dingen schön, dass der überhaupt einen Kinostart kriegt.
Ja, ja. Finde ich auch überraschend. Also ich bin auch gespannt auf den Film. Es klingt erstmal irgendwie, als würde das Ganze auf einem Kurzfilm basieren und jetzt machen sie einen Langfilm und dann funktioniert das auf einmal nicht mehr. Was in 20 Minuten funktioniert, muss nicht in 108 Minuten funktionieren. Ich habe auch ein bisschen Sorge, dass sich der Gag irgendwann halt totläuft sehr schnell, aber das sieht so abgefahren aus, dass ich auf jeden Fall Bock drauf habe und was ich auch gelesen habe, ist dann eben doch, dass damit viel Liebe gearbeitet wurde.
Klingt auf jeden Fall charmant.
Ja, also, klingt launig.
Ja, denke ich auch. Also ich hab tatsächlich immer noch nicht geschafft, mich damit mehr zu befassen. Ich sehe immer den Titel und denke, das ist ja ein geiler Titel für einen Film. Und habe mir noch nicht mal den Trailer angeguckt seitdem, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Aber ja, das würde ich eigentlich auch nochmal machen. Deswegen, vielleicht wäre er sonst auch bei mir auf der Liste gelandet, aber ist er jetzt nicht. Aber ja, Biber sind toll.
Yeah,
ja, mehr Biber. Biber für mehr Biber im Kino.
Mehr sehr Biber.
Na, sind wir schon eine Runde rum?
Wir sind schon eine Runde rum, du darfst weitermachen.
Langsamer sprechen. Mein zweiter 6. März-Film nennt sich Mickey 17.
Oh ja.
Sollte der nicht sogar schon mal, also sollte er nicht
der sollte eigentlich schon im Januar kommen jetzt und der sollte eigentlich ja schon letztes Jahr kommen.
Genau, der sollte letztes Jahr gerade.
Ja, der wurde schon 2-3 Mal verschoben.
Den sogar, ich weiß nicht, ich hab die ganze Podcast-Folge nicht nochmal angehört, aber vielleicht hatten wir den letztes Jahr sogar auch schon mal dabei. Kann das sein? Ich auf jeden Fall nicht.
Wäre gut möglich.
Ja, aber nach wie vor absolut Bock drauf, aus vielen Gründen. Also der Trailer war auch absolut herrlich. Guckt euch den am besten auch nochmal an. Ist auch gut aufgebaut. Naja, verrät vielleicht schon ein bisschen viel. Guckt den euch an, brecht vielleicht nach einer Minute ab oder so. genau, erstmal worum es geht. Es ist auch eine Romanadaption, ne?
Ja. Der Roman hat übrigens sogar eine Fortsetzung, wie ich letztens festgestellt habe.
Die heißt Mickey 18. Obwohl der Roman heißt schon Mickey 7, oder? Der heißt gar nicht Mickey
17. Der Roman heißt Mickey 7 und der zweite Teil hat aber irgendwie einen ganz anderen Namen.
Okay. Ja, grundsätzlich geht es darum, also spielt in der Zukunft, du kannst dich irgendwie auf der Erde, du kannst mich ja bestimmt, hast du denn gelesen, das Buch?
Das steht bei mir im Regal, ich werde ihn noch lesen, bevor der Film in die Kinos kommt.
Grundsätzlich geht es darum, dass du dich quasi so als expendable, also als entbehrlicher Mensch da melden kannst für so riskante Missionen im All oder generell so irgendwie, die Menschheit voranbringen sollen, und das macht halt die von Robert Pattinson gespielte Hauptfigur Mickey. in dem Fall. Und da ist es so, wenn du bei einer Mission drauf gehst, wird quasi ein Klon von dir erzeugt, der dann mit den gleichen Erinnerungen, glaube ich, wiederkommt und das halt dann fortführt. Und deswegen ist auch die Zahl im Titel. Das geht halt vor allem um den 17. Mickey. Und als der dann auch draufgehen soll, oder man denkt, er ist draufgegangen, hat er wohl doch überlebt, aber in der Zeit wurde der 18. schon wieder entweckt und dann treffen der 17. und der 18. aufeinander. Und das sorgt für wahrscheinlich irgendwelche Probleme.
Konflikte.
Oh. Und das sah wirklich so herrlich skurril, verrückt und aber auch böse gleichzeitig aus. Da habe ich echt Bock drauf. Ist ja der neue Film von Bong Joon-ho, der Parasite gemacht hat. Und vorher auch Snowpiercer. Grundsätzlich mag ich den auf jeden Fall, also inszenatorisch super, Parasite war grandios, mit Snowpiercer bin ich damals ja nicht so ganz warm geworden.
Ja, bei mir ist andersrum.
Echt? Parasite mochte ich nicht?
Parasite mochte ich nicht so gerne.
Okay.
Und Snowpiercer fand ich echt toll.
Nee, bei Snowpiercer fand ich beide. Snowpiercer ist, also sieht richtig geil aus, ist wahrscheinlich auch Chris Evans beste Schauspielleistung, da gehe ich auf jeden Fall mit, aber der hat für mich tonal nicht keine gute Einheit gebildet. Ich finde, da hat er nicht so ganz, also der war halt manchmal so richtig böse und dann total drüber. Es deutet sich ein bisschen an, dass das hier in eine ähnliche Richtung geht, tonal. Ich hoffe, er findet das, schafft es irgendwie zu einem runderen Ergebnis. Hatte ich im Trailer aber schon zumindest den Eindruck. Ich habe riesen Bock drauf. Die Besetzung ist auch geil. Einfach Robert Pattinson, Steven Yeun. Wer ist noch am Start? Tilda Swinton auch wieder?
Ist nicht Pedro auch mit dabei?
Nee, Pedro glaube ich nicht.
Keine Ahnung, also ja, ist auf jeden Fall ein großer Cast.
Und toller Cast, toller Regisseur. Ist immer spannend, was er macht. Und wie gesagt, das könnte ein lustiger und gleichzeitig böser Sci-Fi-Film, Sci-Fi-Highlight des Jahres werden.
Gibt es eigentlich einen richtigen Grund, warum das ständig verschoben wurde? Weiß man da irgendwie was Genaueres? So? Weil es ist schon echt merkwürdig, wie häufig der eigentlich schon ins Kino kommen sollte. Und
das
jedes
ist ja
Mal
meistens kein so gutes Zeichen.
Ja,
ne? Aber,
eben, ne?
So, aber ich glaube, in dem Fall gab es nicht sogar schon Kritiken dazu? Jetzt?
Keine Ahnung, nee, ich glaube nicht.
Naja. Ich glaube auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es da schon auf Nachdrehs gelegen hat. Ja. Ich habe überhaupt keinen Plan.
Ja. Also das ist immer sowas, wo man ja ein bisschen vorsichtig sein muss. Man sollte da den Teufel nicht an die Wand malen, aber kann auch auf jeden Fall geil werden. Also sieht auf jeden Fall super aus und alles spricht dafür, dass das ein kleines oder großes Sci-Fi-Highlight des Jahres wird. Definitiv.
Ja.
Ja.
Ne? Mal schauen.
Also,
ne?
Willst du sagen?
Ja, also nee, ich habe schon auch Bock drauf. Ich weiß
Bock.
Nur nicht, ob ich es mir am Ende wieder versaue, weil ich Dödel das Buch vorher lese und dann wieder im Kino sitze. Nee, nee, das ist ja mein Buch ganz anders.
Das ist ja gar nicht Robert Pattinson.
Das ist Mickey 7, nicht Mickey 17.
Oh, aber allein wie er spricht, das reicht mir im Grunde schon. Wie er spricht, er klingt halt wie ein komplett anderer Mensch, allein durch seine Sprache, also im Original. Das ist halt schon, wo ich so denke, ach. Er hat selber total Bock drauf.
Da müsste man eigentlich mal den deutschen Trailer gucken, um zu schauen, ob die Synchronisation das auch macht. Oder?
Ob sie das irgendwie aufgreifen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ja. Ich habe tatsächlich nur den Original-Trailer gesehen. Aber ja, da bin ich sehr, sehr neugierig drauf. 6. März.
Ich habe auch leise Lust.
Leise Lust.
So.
Nicht so laute Lust wie bei Baby Girl.
Ja, das ist richtig. Sehr schön. Mein zweiter Film startet auch am 30. Januar. Genau wie Baby Girl. Und es ist Der Brutalist. Der Brutalist. Der neue Film von Brady Corbett, der vorher zum Beispiel Fox Lux gemacht hat. Adrian Brody, Guy Pearce in der Hauptrolle. 215 Minuten auf 70 Millimeter. Genau. Und es geht um einen ungarischen Holocaust-Überleber, Überlebenden. Überleber?
Überleber.
Die Überleber, das, was wir hier nennen, haben.
Überleber,
Podcast mit
Schuss, ja. Den Holocaust-Überlebenden, der den Namen Laszlo Toth trägt, gespielt von Adrian Brody. Und der geht nach Amerika, um dort einen Neuanfang zu wagen und wird nach einigem Hin und Her von einem mächtigen und vermögenden Mann entdeckt quasi, gespielt von Guy Pearce, und der möchte, dass er ein riesiges Gemeinschaftszentrum für ihn baut, was gleichzeitig auch ein Andenken an seine verstorbene Mutter ist. Und der Laszlo, der vorher Architekt war, nimmt sich den an und denkt, er lebt den amerikanischen Traum jetzt in vollen Zügen und muss dann merken, naja, so richtig schön ist das hier doch alles nicht. Und wie es das Schicksal so will, durfte ich den Film heute schon sehen. Ich habe ihn heute in der Pressevorstellung gesehen, auch auf 70 Millimeter.
Du bist also am besten vorbereitet eigentlich.
Als ich die Liste gemacht habe, war es, glaube ich, noch nicht klar, dass ich ihn dann sehe. Kurz danach hat es sich entschieden. Mhm. Und ich kann euch sagen, guckt diesen Film im Kino. 215 Minuten klingt erstmal heftig, aber Ist auch heftig, aber es ist brutal, aber es ist sehr faszinierend, allein die Bilder und inhaltlich ist es natürlich auch nochmal sehr interessant, die jüdische Geschichte in Amerika oder die Geschichte der jüdischen Migranten in Amerika und die Spiegelung in der Architektur und es ist auf jeden Fall auch ein komplexer Film, aber allein diese Bilder. Das
sieht man ja schon Wahnsinn, beim Trailer so ein bisschen. Der erste Teaser-Trailer war ja noch so sehr kryptisch, aber dann der zweite Trailer, der ist ja dann auch ein bisschen länger gewesen so und da die Bilder zu sehen, wo du denkst ja, okay, da zelebriert jemand auch so dieses Zusammenspiel zwischen Architektur und Natur und so, also es sieht echt gut aus.
Das Krasse ist, dass er sich trotzdem wie ein intimes Charakterdrama oft anfühlt. Also der hat zwar unfassbare Bilder in ihrer Größe, wie die schönsten Hollywood-Epen der 50er und 60er Jahre, an denen er sich ja auch orientiert, aber trotzdem ist es eben doch auch der Film von Adrian Brody und seine Lebensgeschichte, die... Da ich jetzt nicht mehr zu, wie das so alles ausgeht, aber es ist ja auch keine wahre Geschichte, das muss man vielleicht dazu sagen, weil es sieht erstmal so aus, als wäre das hier irgendwie auf Tatsachen basierend.
Denkt man ja schnell mal gerade in so einem Kontext. Ja.
Genau, es ist eine Fake-Biopic, aber ich fand ihn sehr beeindruckend.
Das ist ja jetzt auch großer Oscar-Anwärter, ne? Hat doch also, bei den Golden Globes auch...
Genau, bei den Golden Globes hat er drei gewonnen. Bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller. Und ich gehe davon aus, dass das bei den Oscars ähnlich wird.
Ja, ich bin auch vorsichtig neugierig. Also inhaltlich dachte ich erstmal so, ja, also Thema grundsätzlich spannend. Aber ob ich jetzt 4 Stunden Film darüber sehen muss oder 3,5, weiß ich nicht. Aber die Bilder sind wirklich krass. Also ich habe es halt auf dem Fernseher nur gesehen, den Trailer. Und selbst da ist es schon. Und im Kino muss das überwältigend sein.
Vor allem dann auch in diesen 70 Millimeter.
Das ist halt das, was mich reinzieht neben dem Cast. Also ich freue mich, dass Adrian Brody wieder ein bisschen mehr was reißen kann. Offenbar, der war ja nie weg, aber er hat ja nie so...
Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er seine Karriere nicht mehr so richtig ernst nimmt.
Ja,
also
genau.
Der hat so ja
ganz verrückte Sachen
mit der Pianist gemacht. Hat er ja so eine der besten Performances der letzten, wobei das ist ja schon von 2002, glaube ich, ne? Der letzten
schon,
25
schon
Jahre, sagen wir jetzt mal. Und danach war er in King Kong und dann irgendwann fing das ja an, wo sie versucht haben, ihn zum Action-Star zu machen, was
auch
überhaupt nicht funktioniert.
Hat.
Und dann irgendwie hat er in ganz vielen Miniserien mitgespielt und nur noch so Direct-to-DVD-Kram.
Genau, er war schon noch da und jetzt auch kein, also war glaube ich jetzt wenig dabei, was wirklich Schrott war oder so, aber nicht so ein bisschen unter dem Radar.
Er hatte halt nicht
ne?
mehr so diese großen Arthouse-Rollen, wofür er gemacht
Standing
war. Also
so.
Der war natürlich irgendwie in Nebenrollen von den Wes Anderson-Filmen war er immer dabei und bei Woody Allen war er auch öfter dabei.
Aber nicht so, man denkt, ja, das ist jetzt auch krass, Adrian Brody macht wieder so eine
Leistung. Ja, nicht sowas wie der Pianist, also man hatte ja davon ausgegangen, das ist jetzt der mega Arthouse-Star einfach, der jetzt kommt.
Ja, und darum freut es mich für ihn, dass er da jetzt wieder so ein bisschen anknüpfen kann.
Jetzt hat er seine zweite große Mega-Arthouse-Rolle und kriegt direkt seinen zweiten Oscar für.
Und wieder was mit Holocaust.
Und wieder was mit Holocaust, ja.
Und Guy Pearce sowieso, also für Guy Pearce schlägt mein Herz sowieso immer. Und wenn der ist ja ein bisschen schon fies, oder? Im Trailer war der schon ganz schön fies. Darauf habe ich auch Bock.
Und ich glaube, Guy Pearce habe ich auch noch nicht besser gesehen. Ich glaube, das ist auch besser als das, was er in Memento gemacht hat und LA Confidential. Wahnsinn.
Ja. Hat er auch auf Filmstarts, glaube ich, 5 von 5.
Ja, das
hat
kommt noch dazu.
Filmstarts 5 von 5.
Ich weiß nämlich, Christoph stand irgendwann mal neben meinem Schreibtisch und so kryptisch, wie Christoph halt manchmal so plötzlich neben einem auftaucht und dann so fing er dann an über so, ich habe gerade den Film des Jahres gesehen. Und ich so, ja, welchen? Ja, 5 von 5. Ich so, ja, welchen denn? Ja, der Brutalist. Ich so, da gab es noch nichts dazu, also noch kein Teaser oder irgendwie. Ich so, okay, klingt krass. der Titel halt.
Brutal.
So, ne? Und,
brutal, ja.
Jetzt weiß ich mehr. Aber auf den habe ich auch sehr Bock. Aber
ob
dann da muss
so ein
man,
paar
da
Leute,
man,
so ein paar Gorehounds reinrennen, weil sie denken, boah, Brutalist, eine neue Arnie.
Aber da muss man sich ja wirklich schon auch drauf vorbereiten. Wir haben ja eben gerade noch, bevor der Podcast losging, darüber gesprochen, pinkeln während des Films im Kino. Mhm. Aber zum Glück gibt es ja hier, und ich glaube, das mit der Intermission ist ja auch dann regulär für
genau,
die
Genau, das ist Teil
Film
des Films. Das ist, 15 Minuten nach den ersten 2 Stunden könnt ihr mal aufs Klo gehen, mal durchschnaufen.
Naja, das ist doch gut.
Ja, finde ich gut.
Und dann kommt
gut
nochmal
für, 100. Gut für mich mit meiner schwachen Kinoblase.
So, dann mache ich mal weiter. Wo sind wir denn? Wir müssen ja chronologisch. Ich habe zwar mir die Daten aufgeschrieben, aber es ist nicht chronologisch. Oh, wir gehen jetzt in Juni bei mir.
Oh, dann springe ich gleich nochmal zurück in die Vergangenheit.
Ja,
ich auch.
Das ist, mach mal. 26. Juni. Mhm. F1. Oder F1 von, genau, Autos von Joseph Kosinski, der nach Top Gun Maverick jetzt irgendwie den vielleicht krassesten Formel-1-Film
vermutlich
aller Zeiten in die Kinos bringen wird, der ja angeblich irgendwie 300...
Ja, stimmt.
Aber
ja,
Le Mans von Steve McQueen.
Ja, aber ich... Ja, aber also, das ist ja kein Formel 1. So wie doch. F1 klingt...
Le Mans ist doch nicht Formel 1.
Naja, ist aber ein Autorennen.
Ja, 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 wollen wir mal hier ganz genau bleiben. Ne?
Ist das nicht Formel 1, Le Mans? Le Mans-Rennen? Nee, kann es ja gar nicht sein. Ist das Rennen von Le Mans?
Ist ja auch egal.
Autorennen, du hast recht. Ja.
Mhm. Nee, genau, Autorennen. Aber F1 könnte ja nochmal eine Schippe drauflegen, ja, weil die haben ja wohl auch bei sehr, sehr vielen echten Rennen dann halt mitgedreht. Es sind ja, glaube ich, auch alle Formel 1-Teams in diesem Film mit ihren Leuten vertreten.
Ich glaube, Lewis Hamilton war auch einer der Berater.
Ja, ja, genau. Ja. Und guckt euch den Trailer an. Also ich finde allein schon, und das sage ich als jemand, der so Formel 1 normal nie gucken würde, aber so die halt diese ganzen Formel 1 Filme, die wir so in letzter Zeit hatten, oder Rennfilme, ne, selbst Gran Turismo fand ich super irgendwie so in diesen Sequenzen, weil du da gemerkt hast, ja, sie fahren halt wirklich mit echten Autos über die richtigen Strecken. Und das wird ja F1 genauso sein. Es wird ja dann, dass Brad Pitt als alten Rennfahrer, der irgendwie, glaube ich, nach so einem Unfall eigentlich so aus der Formel 1 ausgeschieden ist und jetzt wieder zurückkommt, weil er quasi Mentor wäre. Also die Story ist halt so...
Ja, ist wie Top Gun.
Ja, genau, hast du halt schon irgendwie 1000 Mal gesehen, aber das wird, glaube ich, einfach, das wird so ein Film, den kannst und darfst du nur im Kino gucken.
Da haben wir halt einige dabei, glaube ich.
Es sei denn, du hast zu Hause halt irgendwie die nachbarhassendste Dolby Surround Anlage und sagst dir, okay.
Die Nachbarvernichtende.
Also ich
den Nachbarzerstörer euch, 3000.
Genau, ich balle euch jetzt mal hier 2 Stunden um die Ohren, aber ne, da habe ich echt Bock drauf.
Ja, ich glaube, da wird das Kino beben, ey. Also das ist auch, es sieht wirklich ganz danach aus, dass Joseph Kosinski das, was er bei Top Gun 2 gemacht hat, hier jetzt einfach auf Formel 1 Autos überträgt, was völlig legitim ist.
Ja, 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 ich hab da auch mega total Bock drauf.
Er hat ja auch wieder die Schauspieler selber auch viel in die Cockpits gestellt. Ja, ja, ja. Also
Brad Pitt ist ja mit, glaube ich, so einem Formel 2 Wagen gefahren, dem sie halt so ein Formel 1 Wagen Gerüst irgendwie so rumgesetzt
angestrichen
haben.
Angestrichen mit Formel 1 Farben.
Ja, also das ist auch einfach der Unterschied. Wenn du merkst, es ist irgendwie echt, dann halt das einfach so.
Gerade bei Joseph Kosinski, der hat das ja schon auch echt drauf, dass er das richtig intensiv und authentisch wirken lässt und so. Also Top Gun war da wirklich, boah.
Ja, das sind noch so richtige Kinoerfahrungen. Ja, einfach, ne? Also wann startet der? Im Juni?
26. Juni.
Ja. Also noch Kosten sind ja auch ganz schön explodiert irgendwie, man weiß es ja nicht. Ja. Angeblich ja irgendwie
300 Millionen. Aber Kosinski hat, ich habe jetzt vorhin noch so ein Interview gelesen, wo er meinte, naja, Leute, bleibt mal auf dem Teppich.
War nur 290.
Also, keine Ahnung, irgendwann wird es halt schon rauskommen.
Sagt ja auch nicht immer alles aus, aber es steckt schon, also hat einiges reingebuttert nach seinem Top Gun-Erfolg. Ja, also.
Aber gut, auf der anderen Seite, ich meine, die ganzen anderen Teams, die werden ja sicherlich irgendwie ein bisschen gesponsert haben, weil es ist ja auch gute Werbung für die dann, klar, ne, wenn die da alle...
Außer die Autos gehen alle kaputt, aber...
ist egal.
Nee, aber bin ich auch super neugierig drauf. Genau aus der gleichen, also ich komme ja da aus der gleichen Richtung wie du, wie Formel 1, sonst so, also könnte mir nicht egaler sein, aber das wird heftig.
Das wird heftig. Das wird brutal.
Brutal. Brutal wird es auch in meinem nächsten Film. Bam. Da steckt ja die Brutalität schon fast im Titel, aber allerdings nur im deutschen Titel. Der nennt sich Blood and Sinners. Der Originaltitel ist nur Sinners.
Mhm.
Ich weiß nicht genau, was sie da schon gedreht
haben. Ich liebe das immer, wenn diese deutschen Titel noch englischer werden als die englischen.
Eventuell
Titel.
Ist es auch schon ein kleiner Spoiler, wer weiß. jedenfalls startet der am 17. April. Also wir springen, wieder ein bisschen zurück. Und man weiß noch nicht wirklich viel darüber. Deswegen, also meine Vorfreude basiert vor allem auf dem Trailer, der mich ganz schön umgehauen hat, der so ein Atmosphärebrett war. Das ist der neue Film von Ryan Coogler, der die Black Panther-Filme gemacht hat und aber Creed gemacht hat, was ja sehr gut ankam. Ich habe es leider immer noch nicht gesehen, weil ich halt Rocky nicht gesehen habe. Das Thema hatten wir schon öfter mal hier. Das hole ich mal noch nach. Aber Fruitvale Station war halt super auch schon. Und wie in allen seinen vorherigen Filmen ist es wieder mit Michael B. Jordan, diesmal sogar in einer Doppelrolle, als Zwillingsbrüderpaar. Es spielt so in den 20er, 30er Jahren, glaube ich, und ist ein Horrorfilm tatsächlich. Man weiß aber noch nicht genau, was der Horror hier ist, obwohl es schon sehr stark angedeutet wird im Trailer, dass es wahrscheinlich irgendwie um Vampire geht und deswegen der Titel Blood, vielleicht ist der auch schon so ein kleiner Spoiler, aber das war auch so ein Trailer, wo ich denke, so müssen halt Trailer sein, also der hat mir das halt komplett so verkauft, ohne zu viel zu verraten, aber so viel anzuteasen, dass ich so richtig Bock drauf hatte, also richtig dichte Atmosphäre, tolle Bilder, toller Cast. Und gerade wird das spielt jetzt in dem Trailer, glaube ich, noch nicht so eine große Rolle, aber wird ja wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, noch in der Zeit, wo wirklich Rassismus so ganz ganz in Mode war. Nee, also das sowas
Sklaverei.
Sklaverei,
oder?
Naja, 20er, 30er.
Naja, wahrscheinlich die Ausläufe davon, oder?
Naja, auf jeden Fall noch anti-schwarzen Gesetze.
Ja, und so, ja, die Sklaverei war dann nicht mehr.
Genau, aber so Gesetze gegen die auf jeden Fall, das wird auch eine große Rolle spielen. Ja. Und das
Guck dir mal das Poster an. Ich glaube, es wird zwischen den Brüdern auch noch
wahrscheinlich,
weil das eine Poster, da hast du halt Michael B. Jordan zweimal drauf und der eine, der dann so eher im Rot getaucht ist, der guckt auch so böse.
Ich denke auch, im Trailer haben sie sich noch ganz lieb, obwohl, und das ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, man sieht sie im Trailer gar nicht so oft zusammen, diese Brüder.
Genau, die verabschieden sich ja, glaube ich,
sie verabschieden sich irgendwie, genau, sie kommen irgendwie es geht darum, dass sie in ihrer Heimatstadt irgendwie zurückkommen nach einiger Zeit und wollen irgendwie einen Neuanfang wagen und da ist dann irgendwie eine böse Macht und man weiß nicht genau, worum es da geht.
Das heißt, der eine Bruder ist der Vampir.
Vielleicht am Ende. Ja, aber trotzdem, in Ryan Kuglers Händen habe ich.
Spoiler!
In Ryan Kuglers Händen und bei den Bildern und der Atmosphäre habe ich trotzdem, bin ich guter Dinge, dass das irgendwie geil wird. Allein die letzte Einstellung, auch wie im Trailer, wie Michael B. Jordan so in Zeitlupe mit der Tommy Gun in die Kamera ballert. Also, das ist schon. Da habe ich schon Bock drauf.
Ich muss sagen, es gibt diesen einen Shot im Trailer, wo sie da alle in dieser Scheune stehen, so als Das ist so ein Shot, der erinnert mich, da muss ich jedes Mal an From Dusk Till Dawn denken. Hm. Wenn sie da halt auch in dieser Kneipe hocken und so. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich hier nur schon so mit Ankündigungen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es erst so als auch so Rassismus-thematischer Film irgendwie anfängt und dann mehr und mehr so in diesen Horrorbereich übergeht. Lovecraft Country hat es ja auch so ein bisschen gemacht, so dass man quasi so diesen Rassismus gegen die Schwarzen, gerade in den USA um diese Zeit, bei der Serie war es ja, glaube ich, so 50er, 60er Jahre irgendwie so, dass man es hier vielleicht auch ähnlich irgendwie angeht oder so, keine Ahnung.
Ja, ich hoffe, der verliert das da nicht aus den Augen, weil ich würde das echt cool finden, wenn er das wirklich verknüpfen kann mit diesem
Horror-Thema. Der Horror wird wahrscheinlich der Rassismus dann da einfach sein. Ja, das ist so stark von Jordan Peele dann übernommen, denke ich mal.
Ja, und dann wirklich so einen eigenen Dreh, weil wenn es am Ende einfach nur heißt, ja, jetzt sind halt Vampire und dann machen wir die halt kaputt, das wäre halt wirklich ein bisschen langweilig. Aber ja, auch diese Shots da eben mit der Scheune, was du gesagt hast und auch wo man halt auch nur an der einen Stelle nur die Reaktion von Michael B. Jordan und seinem Kumpel da irgendwie sieht und er so nach oben guckt, man denkt, da fliegt irgendwas nach oben und so und man sieht es halt noch nicht und so. Also das ist schon, hat die Vorfreude geweckt, definitiv.
Ja, mal gucken, ob der Ryan Coogler mal einen guten Film macht. So.
Weiter geht's. Station? Creed? Weiß nicht, warst du kein Creed-Fan?
Nee.
Aber bei Black Panther gebe ich dir recht.
Aber wovon ich großer Fan war, war der erste Horizon.
Ah, ja.
Als einer der wenigen. Ich habe ihn leider nicht gesehen.
Ich habe ihn leider auch nicht mehr im Kino sehen können, deswegen habe ich ihn bislang auch noch nicht nachgeholt. Aber
Ich bin ja ohnehin großer Western-Fan und war sehr angetan von dieser, ja, fast schon größenwahnsinnigen Vision, mal wieder so ein klassisches Western-Abenteuer, 3 Stunden ins Kino zu bringen. Ich kann jede Kritik davon an dem ersten Teil verstehen. Mich hat das abgeholt und dementsprechend freue ich mich sehr auf Horizon 2, der am 3. April in den deutschen Kino startet, nachdem er eigentlich ja schon im Oktober letzten Jahres starten sollte. Aber ich denke, weil der erste Teil nicht so gut ankam. Ja, sowohl kommerziell als auch bei der Kritik hat man sich dagegen entschieden, ihn direkt zu bringen, sondern erstmal fürs Heimkino veröffentlicht und da hat er ja dann so ein bisschen Boden wieder gut gemacht, aber ich glaube jetzt auch nicht so super wahnsinnig viel. Aber trotzdem, ich bin gespannt, was Kevin Costner mit Teil 2 macht, seine Geschichte über die Besiedlung des mittleren Westens geschrieben, produziert, inszeniert, Hauptrolle.
Mitfinanziert.
Ja. Genau, und eigentlich ist das Ganze auf 4 Teile ausgelegt, aber
das bleibt abzuwarten.
Aber
das
Teil 1 und 2 waren ja quasi eh so Back-to-Back.
Genau, gedreht, so und der hat ja auch schon angefangen, Teil 3 zu drehen, aber während der Dreharbeiten ist ja die Kohle ausgegangen. Und
das ist so schade, ne? Also ich habe den jetzt nicht gesehen, aber mir tut es echt auch ein bisschen leid, weil das halt wirklich so ein Passion Project von ihm war, ne?
Ja, das Traurige ist daran, dass diese Passion oder Passionsprojekte des letzten Jahres ja ohnehin irgendwie gezeigt haben, dass die alten Männer das eher lassen sollten. Megalopolis, den ich ja wirklich toll fand und Horizon auch, sind ja echt so, lass das, macht nicht, gebt ihnen kein Geld mehr oder gebt nicht euer Geld aus.
Ja,
aber, das ist sehr schade. Aber was ich mich bei Horizon gefragt habe, weil was ich von vielen so gehört habe, ist, hätte man das vielleicht nicht einfach besser so als so mehrteilige Miniserie irgendwie rausbringen sollen oder so? Weil gerade Costner war ja auch durch, wie heißt es, Yellowstone. In diesem Western-Ding ja drin und keine Ahnung, wenn man vielleicht einfach gesagt hätte, ja, statt 3 Stunden Film machen wir halt irgendwie 3 Episoden draus oder so. Und
was passt natürlich nicht in dieses, wir machen noch wieder so ein richtig klassisches Western-Epos.
Also da wurde er auch oft gefragt, hat er gemeint, nee, das muss ins Kino, er will noch einmal auf die größtmögliche Leinwand mit den größtmöglichen Bildern. Und es wirkt natürlich oftmals wie eine Serie einfach auch, weil gerade also Horizon 1 ist halt mit Charakteren überfüllt, das ist echt zu viel. Das heißt, die kriegen eine Szene in 3 Stunden und dann
mal gucken, was in den vierten Teil wieder kommt.
Und er hat leider auch eine nicht so bahnbrechende Digitaloptik. Also wäre es schön gewesen, wenn sie den auf 70 oder 35 gedreht hätten, so wie den Brutalisten. Das macht
ja gerade um diesen Vibe auch wieder zu haben.
Aber ich glaube, dann hätte der sein Geld komplett, dann wäre alles vorbei gewesen. Aber er hat trotzdem tolle Bilder. Aber
ich fand es trotzdem überraschend, also wie gesagt, noch nicht gesehen, aber wie der dann teilweise abgewatscht wurde. Ne? Also das ist jetzt, dass du mit so einem Western-Epos vielleicht nicht mehr riesig was reißen kannst, heutzutage okay, aber dass der eben sowohl von der Kritik als auch irgendwie von den Zuschauern dann so abgewatscht wurde, fand ich doch ein bisschen überraschend. Ich dachte, das wird noch mal so ein. Jetzt ist Kevin Costner wieder da als großer Cowboy und so, aber.
Als großer Cowboy, ja.
Ich hätte ja eher vermutet, dass es so ein Film wird, den die Kritik total feiert.
So,
aber
genau, dass wenigstens die Kritik den
total.
Das meine ich
immer.
Wenn
man sagt, so, ich will jetzt keinen 3 Stunden Western im
Kino. Nein, genau. Beziehungsweise die den dann sehen, dann halt sagen, ach, ist ziemlich geil, aber.
Der hat definitiv massive Schwächen. Ja. Und die kann man auch nicht kleinreden, aber mich hat's nicht so sehr gestört. Ich war dann doch irgendwie in den Bann gezogen, einfach von dieser Größe und von dieser Vision und
wenn es dir gelingt, da einzutauchen, ich glaube, dann ist das wahrscheinlich wirklich so ein,
genau,
so ein Werk,
genau,
wo du da richtig schön baden kannst.
Deswegen freue ich mich auf Teil 2. Ich hoffe, dass er dann auch kommt im April. Aber wir sind guter Dinge, ne?
Wir sind aber guter Dinge.
So,
aktuell schon.
So ist es.
So ist es. So, wo bin ich denn? Ah, wir sind jetzt im Juli bei mir. Der Juli ist ja so das spannende Neustart-Ding für alle großen Blockbuster-Franchises dieses Jahr, weil Jurassic World Rebirth versucht es nochmal irgendwie neu. Fantastic Four kommt bei Marvel raus und versucht jetzt irgendwie zum dritten Mal dieser Superheldengruppe irgendwie gerecht zu werden. Und dann haben wir halt, und das ist jetzt mein Film, auf den ich tatsächlich sehr, sehr gespannt bin, James Gunn's Superman, der anfangs noch Superman Legacy hieß. Dann hat man das Legacy so ein bisschen gestrichen, weil er
so
auch...
So ein bisschen so leicht durchgestrichen.
Genau, weil er auch gesagt hat, okay, eine Origin-Story machen wir nicht nochmal, sondern es soll sich halt wirklich wie so eine schon gelebte Stadt anfühlen, so eine gelebte Welt anfühlen. Deswegen sieht man im Trailer ja auch schon Mr. Terrific und Green Lantern, Guy Gardner und Hawkgirl und hast du nicht gesehen, Nicholas Holt spielt Lex Luthor, David Corin Sweat, den du wahrscheinlich am besten noch aus Pearl kennst, als den Filmvorführer, spielt der Superman, Rachel Brosnahan ist Lois Lane.
Aus Marvel ist Mrs. Maisel.
Was ich halt lustig finde, ich mag den Trailer eigentlich sehr gerne. Der ist sehr bunt.
Sehr voll.
Sehr voll. Das ist auf jeden Fall auch so ein Punkt, wo ich mich frage, wie wird James Gunn das irgendwie reißen können? Vor allen Dingen, weil er jetzt auch gefühlt in jedem Interview immer wieder sagt, nein, dieser Film soll jetzt nicht dafür sein, diese einzelnen Figuren dann für ihre späteren Filme vorzubereiten. Und ich denke, I call bullshit, weil gerade die Green Lanterns kriegen ja dann noch ihre Serie und Justice League irgendwie, was wird ja sicherlich auch noch kommen. Aber ich vertraue langsam so ein bisschen einfach James Gunn, dass er halt so diese Comicfilme, wo viele Figuren drin auftauchen, auch irgendwie gut hinkriegen. Und am Ende ist es hier wie The Suicide Squad, dass 5 von denen gleich wieder in der Intro-Sequenz draufgehen oder so. Und dann geht's anderweitig weiter. Ich bin gespannt, was ich halt lustig fand. Ich habe die Trailer-Analyse auf YouTube gemacht und du hattest in den Kommentaren halt auch wieder so dann so die Zack Snyder-Verteidiger. Ja, das ist viel zu bunt und bei Snyder war das düster und ernsthaft und jetzt ist es halt wieder so Comicfilm, ne? So auch vom Kostüm her kann man sich auch streiten, wie geil das jetzt ist oder nicht, aber
mit dem Schlipper wieder über der Hose.
Ja, genau. Aber ich bin gerne bereit, diesem Superman einfach nochmal eine Chance zu geben, weil wie gesagt, was so diese Comic-Blockbuster angeht, hat James Gunn zumindest mit seinen letzten Filmen sich da schon echt bewiesen.
Ja, das ist auch so der Punkt, der mich am ehesten noch vorsichtig optimistisch stimmt. Also ich fand den Trailer auch nett. Vorher hatte ich fast gar keine Lust so auf den Film. grundsätzlich erstmal Superman finde ich, ist für mich eine ziemlich langweilige Figur nach wie vor. Da werde ich einfach nicht mit warm, halt total der Übermensch. Wo, man kann vielleicht was draus, Spannendes drauf machen, wofür er steht. Das hat ja Zack Snyder auch so ein bisschen probiert. Man of Steel war ja auch ganz, war tatsächlich ganz cool, was danach kam.
Nur. Batman wie Superman, ist noch besser?
Oh, nee. dazu, da müssen wir einen eigenen Podcast mal machen, wenn dann Superman rauskommt. Aber ja, James Gunn ist halt so das, wo ich am ehesten denke, der weiß, was er macht. Der weiß auch gut, mit großen Figuren-Ensembles irgendwie umzugehen. Und ich mag es eben auch, dass der wirklich, wie er jetzt einen anderen Look hat, sich auch abhebt von den von dem DCU davor, um jetzt wirklich das neue DCU im Kino zu starten. Und ja, also wirkt auch eben so von der ganzen Stimmung einfach ein bisschen hoffnungsvoller, fröhlicher, als ob das halt irgendwie so ein naja, obwohl es ein Alien ist, halt so ein Film für Menschlichkeit irgendwie ist, ne? Und es ist das erste Mal, dass ich wirklich abnehme, dass man ihn als Mensch nicht erkennt, weil er sieht wirklich, das stimmt, mit seinen zerwuschelten Haaren und seiner Brille sieht er wirklich mal nicht aus wie Superman als Clark Kent. Das fand ich auch ganz putzig. Ja, deswegen, ich bin vorsichtig, ich habe nicht riesen Bock drauf, aber ich bin vorsichtig optimistisch. Das ist wahrscheinlich, und das ist bei mir als alter Marvel-Fanboy die größte, das Bemerkenswerte daran ist wirklich der Comicfilm wahrscheinlich, auf den ich mich am meisten freue. Ich habe auch schon als Spoiler vorweg keinen Comicfilm diesmal in meiner Most Wanted-Liste.
Ich guck mal bei mir drauf.
Ja.
Ich auch nicht.
Das ist ja überraschend bei Pascal. Obwohl ja Marvel wieder voll auffährt, nachdem sie letztes Jahr ja nur Deadpool und Wolverine hatten als Film. Kommen ja drei, ne? Thunderbolts, Captain America 4 und Fantastic Four, hast du schon gesagt. Ja. Dann am ehesten noch Fantastic Four, aber insgesamt habe ich auf die, selbst als alter MCU, noch lange Verteidiger nicht mehr so richtig Bock. Fantastic Four finde ich dann noch am spannendsten mit dem ganzen Setting und der Besetzung, aber Thunderbolts und Captain America,
Jetzt hör mal auf, Pascal langweilt sich schon.
Ja, Entschuldigung, ich wollte noch mal so einen kleinen Comic, ich wollte noch einen kleinen Comic-Exkurs. Ich meine, das sind halt die größten Filme dieses Jahr noch kommen und wir haben die jetzt sonst nicht weiter drauf. Ich wollte sie zumindest noch mal alle erwähnt haben.
Sehr gut.
Ja,
sehr danke dafür.
Ja, sehr bitteschön. Ihr freut euch auf Marvel-Menschen. Könnt euch darauf freuen.
Ich habe auch leise Lust auf Superman. Ich finde, wenn James Gunn sich dem annimmt, dann hat das immerhin eine Handschrift, was man von den anderen Marvel-Sachen ja nicht mehr so groß behaupten kann.
Das ist ja bei DC, ne?
Von den anderen Comic-Sachen. Bei den DC-Sachen, die hatten ja eine Handschrift, als Zack Snyder noch da war, ne? Das muss man halt auch sagen.
Also Zack Snyders Handschrift hatten die auch, die anderen.
Ja, immerhin.
Na ja,
immerhin.
Aber auch so, ich meine, nimm sowas wie The Batman, nimm Joker oder so, also du merkst halt trotzdem schon
die Sachen, die nicht Teil von dem großen Universum war, sowieso.
Also, ne? Ich meine auch die, weiß ich nicht, Aquaman hatte auch eine Handschrift. Es war zwar eine Trash-Verliebte, aber...
Aber
trotzdem sehe ich das auch so. Also da hatten sie zumindest den Leuten mal ein bisschen was mehr zugestanden, sich ein bisschen auszutoben.
Ja, also Superman wird auf jeden Fall im Gegensatz zu den anderen, zu den letzten Marvel-Sachen eine Handschrift haben. Und ich hab da auch Lust drauf. Also mal sehen.
Ja, also sehen. Wie gesagt, James Gunn ist so, der hat auch selber total Bock auf die ganze Sache. Und ich wünsche ihm auch, dass das ein Erfolg wird, weil das ist ja riesiger Druck jetzt drauf, dass er irgendwie dieses Universum neu starten will, nachdem
das
vor die Wand gefahren
ist. Abliefern jetzt, ne?
Aber ich glaube halt einfach dran. Es war wie bei der Peacemaker-Serie. Ich hatte überhaupt keinen Bock auf diese Serie und die war halt grandios. Also und das so ähnlich erwarte ich das jetzt hier auch. Also dass er mich da auch überzeugt. Mal gucken.
Wir werden sehen.
Du darfst weitermachen.
Ach ja, ich bin schon dran. Oh, jetzt habe ich schon so viel geredet, jetzt kann ich gar nicht mehr. Wir springen vom Juli wieder zurück in den Juni. Und zwar zum 19. Juni. Da kommt ein Film, ein kleiner Film, der nennt sich 28 Years Later.
Wow.
Ja. Alex Garland darf in irgendeiner Weise nicht mehr fehlen in meiner Most Wanted-Liste. nachdem er Civil War letztes Jahr gemacht hat, der dann am Ende auch auf Platz 1 gelandet ist. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, in meiner Top 10 auf Platz 1 gelandet ist. Alex Garland und Danny Boyle machen wieder zusammen Sachen. Ist ja ewig geplant gewesen, 28 Years Later, als Fortsetzung von 28 Days Later und 28 Weeks Later, die, glaube ich, über 20 Jahre schon. Nee, 2002 ist, glaube ich, der erste und der andere ist von 2007 oder so.
Ja,
ne?
Ja, irgendwie so.
Ewig schon geplant. Dann auch manchmal irgendwie gemunkelt, dass das vielleicht jemand anders machen könnte und so. Aber jetzt hat sich echt das Originalteam wieder zusammengefunden. Alex Garland als Drehbuchautor. Der war ja damals mit Danny Boyle wirklich ein Power-Couple. Die hatten ja erst The Beach zusammen gemacht, dann auch Sunshine und 28, ich weiß nicht, was zuerst war. Ich glaube, 28 Days Later und dann kam Sunshine. Ist ja auch egal. Die haben viele geile Sachen zusammen gemacht.
Sunshine ist von 2005.
Und jetzt machen sie wieder zusammen, um das wieder aufleben zu lassen. Und der Trailer war einfach mal,
Der Trailer ist mal wieder so, wie ein Trailer sein muss.
Wirklich. Also die ganze, auch wieder, also viel basiert hier bei mir auf Trailern, weil die einfach alle ziemlich gut sind. Aber der ist wahrscheinlich der beste von den Trailern.
Ja.
Die Stimmung, wie das alles aufgegriffen wird, der Cast, was da passiert, diese komische, was auch immer da im Hintergrund läuft, ist das Musik, ist das irgendwelchen komischer Sprechgesang, ist das irgendein, weiß ich nicht. irgendein komischer Psalm, der auch gesagt wird.
So eine Alarmdurchsage,
ist das ein Radio, Radiodurchsage, irgendwas? Ja. Genau, das ist einfach, Gänsehaut bei dem Trailer gehabt. Und ja, man weiß, worum es konkret geht. Es geht, glaube ich, um einen Jungen, ne? Ein Junge steht, glaube ich, im Mittelpunkt, der irgendwie, seine Mutter ist irgendwie krank oder irgendwas hat die und der sucht, glaube ich, einen Arzt. Und dann geht er so durch diese Zombie-Apokalypse. Ja, ich weiß, es sind keine Zombies. Ist mir egal, ist ein Zombie-Film. Und da habe ich tierisch Bock drauf. Also gerade, wenn die beiden sich wieder zusammenfinden, Alex Garland und Danny Boyle. Alex Garland hat mich eigentlich auch fast noch nie enttäuscht. Ich habe immer noch nicht Man gesehen, das war mein Stand letztes Jahr auch schon. Dazu kann ich nichts sagen, aber sonst eigentlich nicht. Sonst eigentlich nicht, ist ein guter. Ich freue mich tatsächlich, um einen kleinen Schlenker auch zu machen, auch noch auf diesen Warfare, heißt der so?
Ja, der hat er aber nicht inszeniert.
Mitinszeniert tatsächlich als Co-Regisseur. Ah, ja, okay. Also er wird offiziell als Co-Regisseur geführt. Er hat selber gesagt, er saß nur so auf dem Schoß oder auf der Rückbank. Hat halt seinen Militärberater von, der selber halt Irak-Veteran ist, irgendwie Militärberater von Civil War inszeniert. Ich hoffe, es wird nicht zu militaristisch abgefackert, aber das ist halt so ein Echtzeit-Militär-Action. Das wird auch heftig, hat noch keinen deutschen Start, nur als kleiner Exkurs. Aber 20 Years Later wird geil.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich es brauche, dass die jetzt schon gleich eine Trilogie wieder angekündigt haben. Die werden
Und der zweite ist auch schon abgedreht, ne?
Der zweite ist auch schon abgedreht, nicht mehr von Danny Boyle tatsächlich,
von
Nia Da Costa, die das Candyman-Remake gemacht hat, oder Fortsetzung, was das war, ne? Reboot.
Ja. Ja.
Und The Marvels?
Ja.
Ja.
Ja. Das ist mir so ein bisschen, was mir bei dem Gesamtprojekt ein bisschen widerstrebt. Das muss eigentlich nicht sein, mach doch erstmal den einen, auf den habe ich Bock und dann mal gucken.
Heißt der nächste Film dann 28 Centuries Later und dann spätestens
der heißt dann, also die Trilogie, die jetzt kommen soll, heißt einfach nur 28 Years Later 1, 2, 3 und mit kleinen Untertiteln noch irgendwie Bone
Collect, nee, wie heißt
Bone, denn Bone, irgendwas mit Bones, aber Bone
ja genau, das scheint ja
der dritte hat noch keinen
Kultisten-Ding zu werden, man sieht ja auch schon irgendwie Ralph Fiennes da.
Sowieso auch der Cast, Aaron Taylor Johnson, Ralph Fiennes, Jodie Comer, also das ist schon
schöne Last of Us Vibes auch ein bisschen, ne?
Ja, und einfach auch mal zu sehen, dass in dieser Welt, das einfach, wie es einfach jetzt noch 30 Jahre später fast aussieht.
Ja, sehr düster, sehr intensiv, sehr bedrückend. Ich habe den Trailer letzte Woche oder so im Kino gesehen, das erste Mal.
Geil. Oh, das
ist ja noch geil. War schon geil. Ich freue mich total auf den. Also ich mag sowohl 28 Days Later als auch 28 Weeks Later. Ich finde beide wirklich sehr gut. Und der Trailer zu 28 Years Later war ein absolutes Brett.
Ja.
Ich hoffe, dass er eben wirklich auch noch, aber nach all der Zeit, glaube ich, auch was Neues dann auch da liefern kann, weil es war damals, glaube ich, auch eine coole Idee oder gute Idee, dass er den zweiten nicht selber gemacht hat. Die unterscheiden sich wirklich sehr stark.
Ja, sehr stark,
ne? Machen aber beide total Spaß und sind beide auf ihre Weise sehr intensiv und das hoffe ich mir einfach von dem, dass sie es wieder.
Und ich bin gespannt, was sie aus Cillian Murphy machen.
Ja.
Den haben wir noch gar nicht erwähnt, weil er soll ja auch hier.
Ja, nachdem wir alle dachten, er wäre eine Zombie im Trailer, was dann aber widerlegt wurde. Das wäre auch ein ganz schön heftiger Spoiler sonst im Trailer wahrscheinlich gewesen.
Ja, aber er sieht wirklich eins zu eins.
Er sieht wirklich total so aus, man kann es total verstehen.
Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, what the fuck.
Als sie das abgeschnitten haben, dachte ich, wie wollt ihr denn jetzt?
Ja.
Aber ja, der ist auch wieder dabei.
FSK 16 oder FSK 18, was tippt er?
Ich könnte schon sagen, ich tippe 16.
Würde ich auch fast sagen. Ich würde fast auch sagen, dass mindestens der erste, wenn der heute rauskommen würde, auch ab 16 wäre.
Der erste?
Ja.
Weiß ich nicht. Mit Selbstjustiz und so am Ende, das ist immer ein bisschen schwieriger.
Selbstjustiz stimmt, ist immer ein bisschen schwieriger, aber würde ich trotzdem fast vermuten bei allem, was heute.
Und man muss auch noch dazu sagen, komplett mit dem iPhone gedreht, auch noch vielleicht interessant.
Ja, stimmt, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so besonders ist, weil wenn man mal guckt, was ein iPhone so kann.
Ja, also ich wollte sagen, im Trailer siehst du es auch, am Trailer siehst du zumindest am Trailer siehst du es nicht.
Ja. Ja.
Die Dinger können doch jetzt alle auch schon 4K, 8K, hast du nicht gesehen.
Ja. Deswegen ist es so, als Steven Soderbergh das noch gemacht hat, war es.
Genau, da warst du innovativ.
Da hat man es auch gesehen im Look.
Sean Baker.
Ja. Oder Sean Baker, genau. Tangerine da hat man es auch wirklich im Look ja gesehen. Da hat das ja wirklich was gemacht für den Film.
Aber der Trailer ist ja jetzt auch so bildgewaltig.
Ja.
Das sind ja so.
Danny sich, da spare ich Geld, wenn ich einfach das iPhone nehme.
Hab ich immer dabei.
Genau. Habe ich immer in der Tasche.
Ja. Oh, Sonnenuntergang, schön.
Na gut.
Nee, aber da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wahrscheinlich von den 5 Filmen, die ich hier habe, am gespanntesten.
Welches Datum warst du?
19. Juni.
19. Juni, so. Dann springe ich jetzt mal zurück in den Mai.
Oh,
alles neu macht der Mai. Wobei,
Du hast ja in der zweiten Jahreshälfte fast gar nichts mehr.
Ich hab ja auch nichts. Bei mir ist ab Mai ist
dann
Schluss.
Dann machst du dich.
Da gehe ich in den Winterschlaf dann, ja. 15. Mai, Final Destination 6 Bloodlines. Wow, der 6. Teil. Wie lange haben wir darauf vielleicht gewartet? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr Teil 5 war.
Gute Frage.
Ich es könnte 2014 sein, es könnte 2010 sein, es könnte auch 2017 sein, ich bin mir nicht sicher, aber es ist verdammt lange her und ich mag den fünften auch noch sehr gerne im Gegensatz zum vierten. Und ich habe viele Jahre jetzt darauf gewartet, dass es mit Final Destination endlich weitergeht. Es gab ja dann auch irgendwie Gerüchte, dass der Mittelalter spielt und so weiter und so fort.
Auch eine geile Idee.
Ja, ja. Wir wissen es nicht. Wir wissen es wirklich nicht, worum es geht. Wir wissen nur, dass der Produzent gesagt hat, es soll episch werden. Die Welt wird erweitert. Und
das Mittelalter?
Das wäre krass, so Zeitreise Final Destination, das wäre doch mal was. Ne? Das
wär noch Tode was. Über verschiedene Zeitebenen, ja. Tode, Kettenreaktionen,
das wäre, mal sehen. Regie führen Zach Lipowski und Adam B. Stein.
Meine Lieblingsregisseure.
Ja, die haben vorher den Kim Possible Film gemacht und Freaks. und wie gesagt, es ist nicht klar, worum es geht, aber ein neuer Final Destination 6 Film, das lässt mich erstmal auf blutigen Spaß hoffen, der schön kreative Kills bietet, weil so schlecht zum Beispiel Teil 4 auch sein mag, sind ja doch trotzdem immer noch extrem kreative Kills, die man in anderen Horror-Franchises so nicht zu sehen bekommt. Und wir sehen wahrscheinlich auch zum allerletzten Mal Tony Todd. Den verstorbenen Candyman.
Ja, der war noch vor.
Also bei, ich habe heute extra nochmal gecheckt, bei IMDb steht er, aber es steht auch in Klammern angeblich.
Okay. Ja, kann man nur hoffen. Ne? Ist
schon, ich gehe davon aus.
War schon immer eine coole Präsenz.
Genau, und für auch eine prägende Figur der Reihe. Ja, 15.05. Ich hoffe auf
Spaß.
Auf Spaß. Ja. Auf blutigen Spaß.
Ja, darauf habe ich auch.
Sehr gespannt, so, ja. Weil gerade bei solchen Horror-Franchisen, die irgendwie jetzt schon so lange brach lagen, irgendwie ist es da ja auch immer interessant, kriegen sie dann nochmal frischen Wind rein, werden sie den alten Film gerecht, machen sie es aber auch so, dass neues Publikum sich dann vielleicht wieder irgendwie dran gewöhnt. Ich glaube, die Original sind gerade alle bei Netflix oder so, ne? Ich glaube, wer mal so alle durchballern möchte, kann sich da mal.
Das ist gut. Ich bin ja irgendwann ausgestiegen. Ich glaube, nach dem dritten. Ich glaube, vier und fünf habe ich nicht mehr gesehen.
Ich habe 4 und 5 leider auch nicht mehr gesehen. Und Teil 2 verfolgt mich auf der Autobahn.
Ja, immer. Aber das ist ja wirklich auch die ikonische Szene der Reihe, ne? Ja. Also der erste ist der beste.
Ja.
Aber der zweite hat vielleicht die besten Kills. Einfach.
Den ersten habe ich auch damals hoch und runter geschaut. Ja, da kam auch genauso zur richtigen Zeit. Ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, aber wie oft wir auch, da gab es auf der DVD dieses Special Feature, dass man so Fragen beantwortet und dann hat er dir gesagt, wann du stirbst. Auch eine super Idee. Habe ich mit einem Kumpel damals auch öfter gemacht. War ganz toll. Nee, aber der erste auch sehr prägend gewesen und klar, der zweite sehr ikonische Kills. Und was das, ich fand den zweiten auch schon nicht mehr so toll insgesamt, den dritten auch schon nicht, aber trotzdem, das macht immer noch Spaß und das macht die Reihe ja aus. Also dass du wirklich
also der zweite ist auch wirklich noch gut, finde ich.
Ja, ich finde den auch okay, aber jetzt nicht der dritte, wie der erste, ne? Also.
Der dritte hat halt dieses Achterbahn-Setting, was cool ist und die legendäre Solarium-Szene.
Ja, stimmt.
Da gab es damals auch die DVD, da konntest du selber entscheiden. Also du konntest entscheiden, welche Entscheidungen die Figuren treffen sollen und ob sie überleben oder nicht.
Die haben sich ja richtig.
Stimmt nicht. Die sind natürlich trotzdem gestorben, aber am Anfang würfeln sie ja irgendwie und dann kannst du entscheiden, welche Zahl geworfen wird und sowas.
Die haben sich ja richtig bei den DVDs, bei diesen Filmen ja richtig was ausgedacht.
Aber ich finde den dritten auch noch okay. Den vierten finde ich echt übel, obwohl der auch auf dieser Rennbahn spielt. Mhm. Da kann man auch einiges machen.
Stimmt.
Rennbahn und im Einkaufscenter. Und der fünfte ist echt gut. Der fünfte, Spoiler, ist ein Prequel.
Wow.
Das heißt,
der auch im Mittelalter?
Der spielt in der Steinzeit. Nee, der spielt vor und während der Ereignisse des ersten Teils. Also man lernt dann auch die Figuren wieder.
Ist das ein Twist im Film, dass er vor und während des.
Vielleicht, ja. Ich glaube, das ist ein Twist, Ich glaube, das ist ein Twist, aber. Es ist dann irgendwie so am Ende, fuck, okay, das ist das Flugzeug, okay.
Ja, aber werde ich jetzt auch zum Anlass nehmen, die, glaube ich, mal nachzuholen oder vielleicht alle sowieso nochmal zu gucken, weil ich hab Bock drauf. Also es macht schon Spaß. Selbst die Schlechteren machen streckenweise immer Spaß.
Kills.
Genau. Macht die Reihe auch, wie wir jetzt auch drüber reden. Das ist, glaube ich, eine der Reihen, wo man am ich sag mal, szenischsten drüber spricht, weil man wirklich diese einzelnen Kills hat und die halt. Also man kann sich an den Film sonst gar nicht mehr erinnern, aber wenn man da, wie du gerade sagst, Solarium, weiß ich noch voll. Also wie da gebraten wird.
Ja.
Also das ist schon
Zahnarzt. Mit der Glasplatte dann.
Ja, stimmt. Ja, also deswegen, könnte eine spaßige Zeit sein. Wird wahrscheinlich am Ende nicht in meiner Top 10 landen, aber ich wird, glaube ich, eine gute Zeit. Könnte eine gute Zeit im Kino sein.
Grill.
Badezimmer.
Ja, Autobahn. Ja. Autobahn.
Autobahn ist das Autobahn. Heftigste. Das ist auch noch so grandios inszeniert. Ja. Das hat so viel Wucht. Ja.
Das ist wirklich, das haut so rein. Ja. Ja. Also, das kann man sich auch immer mal einfach bei YouTube angucken. Jeden Tag.
Ist der Markus schön hier so, ah, jetzt brauche ich mal
brauch ich noch mal die Baumstämme. Ja.
Massenkarambolage brauche ich jetzt. Ja. Tot.
Gut, so. Ich bin jetzt im November. Tatsächlich, die beiden letzten Filme, die ich habe, starten beide am 6. November.
Oh, jetzt können wir uns einen aussuchen. Nimm den zweiten von deiner Liste jetzt.
Okay, dann sind wir bei Predator Badlands.
Badlands.
Von Dan Trachtenberg.
Trachtenberg.
Der ja auch schon 2022 Prey gemacht hat. Und ja, eigentlich weiß man über diesen Badlands auch gar nicht so viel, außer dass es irgendwie in der Zukunft auf so einem verwüsteten Planeten spielt und der Predator wohl auch so ein bisschen mehr irgendwie im Fokus sein wird und Elle Fanning spielt irgendwie eine Multiple Roles, also keine Ahnung, wie viele sie von sich selbst dann am Ende spielen wird, ob das vielleicht auch so eine Klonrichtung geht oder keine Ahnung.
L17.
Ja, genau. aber ich mochte Prey ganz gerne unter diesen neueren Predator-Filmen. Ich finde, da haben sie echt so ein cooles Konzept gehabt, dass wir ihn da quasi unter die amerikanischen Ureinwohner und so ein bisschen die Siedler, das waren ja die Franzosen waren das da, ne? Die
ja, und das Design vom Predator
war fantastisch
nice.
Und auch echt cool inszeniert einfach. Ja. Also da hat Dan Trachtenberg irgendwie ja wirklich sein Ding gefunden. Und was ich halt spannend finde, es soll ja vorher noch irgendwie so ein geheimer Mystery, also es kommen zwei Predator-Filme dieses Jahr. Weil er hat ja wohl irgendwie nebenbei offensichtlich Zeit gehabt, selber zu schreiben und zu drehen. Da kommt noch irgendwie was.
Auch ins Kino.
Das weiß ich halt
vielleicht
nicht. Also vielleicht
so
ist es so ein kurzer, aber der soll auf jeden Fall halt vor Badlands starten. Das heißt, keine Ahnung, wenn Badlands im November losgeht, vielleicht kommt das irgendwie im Sommer oder keine Ahnung was. Also irgend so ein mysteriöses Ding erwartet uns noch. Da gibt es ja dann auch schon irgendwie die wildesten Spekulationen. Bringen sie auch AVP nochmal zurück oder irgendwie sowas? Keine Ahnung, aber zumindest finde ich so diese Strategie, die sie gerade so für Predator fahren, irgendwie ganz spannend. So, wenn man halt wirklich einfach mal so Mittelalter hier, ne? Wie könnte man halt theoretisch auch mal irgendwie machen oder so. Klingt spannend.
Ja. Auf jeden Fall. Ich bin da auch neugierig. Ich habe Prey erst ziemlich spät nachgeholt. Ich glaube erst letztes Jahr. Hat mir sehr gefallen. Zweitbester Predator-Film auf jeden Fall. Und der Dan ist ein guter. Also 10 Cloverfield Lane hat er auch gemacht. Film geht nach hinten so ein bisschen in weirde Richtung, aber er war auch stark inszeniert, sehr intens. Und Pilotfolge von The Boys hat er, glaube ich, inszeniert. Ne? Also der ist, also wenn der jetzt irgendwo draufsteht, freue ich mich auf jeden Fall erstmal drauf. Und nach Prey sowieso. Mal gucken. Also könnte ganz cool werden. Ich bin
neugierig. Vor allem, ich finde, mit dem Predator-Franchise kannst du ja auch noch echt viel machen.
Ja, so, definitiv. Und es spricht ja auch jetzt dafür, und auch für den Erfolg von dem davor, dass der jetzt wieder ins Kino kommt. Ne? Der davor lief der in den USA im Kino? Nee, ich glaube gar nicht, oder?
Prey? Ich glaube nicht, oder?
Nee, also bei uns auf jeden Fall nicht. Ja.
Nee. Aber ich habe ihn trotzdem im Kino gesehen, dank Filmstarts.
Wow, thank you, Filmstarts.
Ja, nee, der war cool, der hat Lust auf mehr gemacht. Coole Einfälle noch, was man da so inszenatorisch auch rausholen kann und so, sehr cooler Look gewesen. Deswegen denke ich auch, dass das hier wieder sehr schön werden könnte.
Ja, bin ich auch erstmal interessiert, wenn neuer Predator-Film kommt. Die ist ja auch ein Franchise, was stark vom Setting einfach auch immer lebt, ne, vom Abwechslungsreichtum. Das lassen sie ja offenbar aufleben. Ich bin interessiert. Mal gucken, was es wird.
Ja.
Mal kicken.
So, dann sind wir schon jetzt, kommen wir in die letzte Runde.
Ist das dein letzter Film?
Das ist jetzt mein letzter Film, ja. Und ich bin jetzt auch im November angekommen.
Geil.
Nachdem, bevor Pascal gleich wieder zurückspringt.
Irgendwo. Ich muss wieder zurück in Mai dann, ja.
Und das überrascht mich jetzt selber, den hätte ich jetzt vor, wann auch immer ich den anderen Film nachgeholt habe, auf den ich gleich zu sprechen komme, wahrscheinlich nicht erwartet, dass er in meiner Most Wanted Liste ist, aber es ist Wicked 2, der am 20. November startet, oder Wicked for Good, wie jetzt der richtige Originaltitel ist. Habe ich dann noch geschafft, letztes Jahr nachzuholen und in der Weihnachtszeit, ein bisschen später als gewollt. Wer in meiner Top 10 gelandet ist, ist es nicht mehr, die Abgabe war zu früh. Aber ich hatte vorher mit Wicked überhaupt keine Berührungspunkte. Ich wusste, ist halt ein Musical, ist irgendwie die Vorgeschichte vom Zauberer von Oz. Und das war's. Hat mich nie wirklich gejuckt. Trailer haben mich auch nicht überzeugt. wir sind ja zu Weihnachten mit der Familie immer irgendwann irgendwie im Kino und das war dann der Film, den wir auserkoren hatten, in Ermangelung von Alternativen ein bisschen. Und weil die Kritiken dann auch echt sehr gut waren und der so abgegangen ist. Und ja, also das war wahrscheinlich das wholesomeste Kinoerlebnis des Jahres. Also das war einfach so ein richtiger, gute Laune-Film. Da hat für mich so viel zusammengepasst, wo ich nicht gedacht hatte, dass das irgendwie so gut zusammen funktioniert. Cast war super, Figuren waren auch so gut, dass ich jetzt Bock habe zu wissen, wie es weitergeht. Ich könnte es mir einfach durchlesen, die Musical-Synopsis, mache ich aber nicht. Und Musik ist toll. Also es war zwar nicht so, dass jetzt ich danach den Soundtrack rauf und runter höre, aber das waren halt echt toll inszenierte Nummern und auch so viel handgemacht und so die Sets richtig aufwendig, der war richtig opulent. Mich hat er einfach total in seinen Bann gezogen, dieser Film. Und auch von Leuten im Cast, wo ich so dachte, ey, wow, Ariana Grande war super. Also da hatte ich richtig, richtig viel Spaß mit. Und die beiden zusammen hatten eine tolle Chemie, auch emotional, also auch ein paar Tränchen verdrückt. Also echt wirklich, ja. Und das nach diesem Erlebnis wird das wahrscheinlich der Weihnachtsfilm jetzt dieses Jahr. Und da habe ich richtig Bock drauf.
Ja, ganz so hoch würde ich nicht gehen, aber ich fand den auch gut, was ich überraschend fand, weil Musicals und Wicked, aber ich muss, glaube ich, mal bei Musicals jetzt auch ein bisschen zurück, weil alle Musicals, die dieses Jahr kamen, die haben mir irgendwie gefallen. Joker, Emilia Perez und Wicked hatten mir alles gefallen.
Naja, weil die auch alle, obwohl Wicked ist ja schon ein bisschen klassischer, aber die anderen machen ja schon auch andere Sachen. Ich brauche das eigentlich bei Musicals auch meistens so, dass sie irgendwie was haben, wo ich so denke, ja, das ist jetzt nicht so das klassische Musical, obwohl das jetzt nun
schon der Inbegriff, ne?
Ja. Aber vielleicht ist das auch mal wieder schön.
Ich fand den auch sehr, größtenteils sehr unterhaltsam, schön anzusehen, gut gespielt, hat Spaß gemacht, den zu gucken, ja.
Genau, war einfach so ein...
Ich mochte den auch tatsächlich so viel mehr, als ich erwartet hätte. Ja. Und ja,
Ich glaube, das sagen viele nach dem Kinobesuch.
Ich habe tatsächlich auch sehr Bock auf Wicked 2, weil der Film lässt ja jetzt doch dann noch sehr viele Sachen offen, gerade auch was bestimmte Figuren angeht, die der Film gefühlt nach der Hälfte irgendwie vergisst oder die dann irgendwie gar nicht mehr so wichtig sind, aber
die noch wichtig werden, genau, die Schwester zum Beispiel.
Ja, genau. Ja. Und auch
und wie du eben auch, aber auch bei den Hauptfiguren von dem Punkt jetzt an den Punkt kommst, wo du beim Zauber von Oz bist.
Also das,
wie gesagt, man könnte sich's einfach durchlesen, aber das mache ich natürlich jetzt nicht. Ne.
Oder man könnte es halt einfach mal als Musical gehen.
Und ja,
könnte weil ich das finde ich halt schon interessant, weil das Musical selbst ist ja auch nur irgendwie 2,5 Stunden lang und jetzt kriegen wir halt diese 2,5 Stunden aufgeteilt auf 5 Stunden.
Ja.
Aber es funktioniert. Also ich saß auch im Kino und hab die Zeit nicht so gespürt irgendwie. Ne? Und bei 2,5 Stunden kann das ja gerne mal passieren.
Ja, das stimmt.
Auf jeden Fall. Ja, aber auch das wirklich, die fahren ja, glaube ich, auch auf der Bühne einiges auf, aber was die ja da auch in Aufwand reingesteckt haben und so wieder die ganze Welt zum Leben zu erwecken, das war herrlich. War schön.
Dann den Zauberer von Oz gesehen?
Ja.
Nee.
Habe ich jetzt letztens auch im Kino gesehen. Ist natürlich dann auch interessant, ne? Ja. Wenn man die beiden Wicked-Filme und dann den Zauberer von Oz guckt. Aber gut, machen wir.
Ja, muss auch mal sein. Obwohl, wir haben einen Artikel dazu. Es ist natürlich aus rechter Sicht nicht die Vorgeschichte zum Film Zauberer von Oz, sondern zum Buch Zauberer von Oz.
Na klar.
Aber ist ja egal. Sind so, aber das macht sich nur bemerkbar in so ein paar kleineren Designentscheidungen. Am Ende ist es egal.
Ja, ich gehe. Wann startet Wicked 2?
November 20. 20. November.
Okay.
Ist noch eine Weile hin.
Ist noch ein bisschen, müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, nicht mehr ganz so lange warten müssen wir auf Mission Impossible 8, The Final Reckoning.
Doch nicht Dead Reckoning Part 2.
Aber
einen guten Weg gefunden, das irgendwie noch aufzugreifen. Ja,
startet am 21. Mai und ja, nachdem Teil 1 ja kommerziell nicht so abgeliefert hat, wie man es sich erwünscht hat. Daraus resultiert ist dann offenbar auch die Titeländerung. Dead Reckoning Part 2 ist jetzt The Final Reckoning, Mission Impossible 8. Und viele Geschichten darüber, dass es immer wieder zu Verzögerungen bei den Dreharbeiten gekommen ist. Kostenexplosion, angeblich 400 Millionen hat er jetzt gekostet. letztendlich Tom Cruise womöglich das letzte Mal als Ethan Hunt. Ja, wir werden sehen. Es wird ja auch gemunkelt, dass in Mission Impossible 8 jetzt schon Rückblenden sind, die ihn aus seiner Anfangszeit als Agent zeigen, aber schon von wem anders gespielt. Nicht von einem digital verjüngten Tom Cruise. Und es soll dann ein Prequel geben, wo wir
warum auch immer, die Anfangszeit von, aber ich meine, Mission Impossible 1, so viel Zeit davor war, so viel Zeit vorher war jetzt auch nicht.
Sehr jung,
ja. Sehen wir die Ausbildung dann oder irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe natürlich mega Bock drauf. Ich fand Teil 7 echt, war ein grandioser Blockbuster. Ja. Was für Actionsequenzen und was für ein Tempo, was für eine Verdichtung einfach auf dieses Finale hin. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Mission Impossible 8 gerade jetzt auch im Rücken mit dieser leichten Enttäuschung, die Mission Impossible 7 bei den Leuten hinterlassen hat, da ein bisschen kleinere Brötchen backt. Ich glaube, das wird ein richtig fettes Ding. Ich glaube, da wird Tom Cruise nochmal sagen, diesmal bringe ich mich um, Leute. Guckt es euch an.
Ihr wisst es noch nicht, ich bin eigentlich tot.
Guckt es euch an, wie ich mich umbringe.
Das Einzige, was ich mir tatsächlich wünsche, ist, dass sie nicht schon im Vorfeld die ganzen geilen Stunts ausschlachten. Weil das hat mich bei Teil 7 dann gestört. Du hattest erst dieses lange Behind-the-Scenes-Video zu diesem Klippensprung mit dem Motorrad. Mhm. Dann hatten sie das mit dem Zug auch alles schon irgendwie gezeigt. Und sie haben dann ihr ganzes Marketing darauf gesetzt, boah, guck mal, was wir für geile Stunts in echt irgendwie gedreht haben mit der richtigen Eisenbahn und hast du nicht gesehen. Und es hat mir so ein bisschen so diese Vorfreude darauf genommen, zu sehen, boah, was kriege ich denn jetzt alles noch im Film zu sehen, weil das war damals, als dieses Ding, welcher war das, wo er am Flugzeug hängt,
das ist der 6.
Das ist der 6., ne? Da hast du ja gedacht.
Ich glaube, es ist der 5., aber ist egal.
Nee, ist der 5., korrekt, ist der 5.
Rogue Nation.
Da hast du ja gedacht, okay, das ist irgendwie so das Highlight des Films und dann war das die Intro-Sequenz und danach geht der Film erst richtig los. So. Und da hoffe ich einfach, dass sie hier nicht zu viel vorweg zeigen. Weil ich meine, wenn man sich den Trailer anguckt, man sieht es schon mit diesen alten Doppeldecker-Fliegern und auch wieder, es wird viel getaucht, gerannt und Motorrad gefahren und was weiß ich nicht, was Tom Cruise halt verpflichtend im Vertrag stehen hat, aber ja, ich habe auch wahnsinnig Bock. Also geht
mir ganz genauso. Also hätte Pascal mir den nicht weggeschnappt, hätte ich ihn auch auf meiner Most Wanted Liste gehabt. Also der ist wirklich, also das ist wahrscheinlich die Actionreihe generell, die am krassesten und konstantesten abliefert seit Teil 4, sage ich mal. Das ist echt wirklich, also das muss auch, und wieder so ein Film, der muss im Kino sein.
Und
ich glaube, die haben ein bisschen draus gelernt. Ich meine, du hast zwar diese Doppeldecker-Sequenz und ein bisschen Tauchen, aber ich hatte so das Gefühl, dass im Trailer jetzt nicht so, die schießen sich nicht ganz krass auf die Setpieces ein. Das war wirklich extrem beim 7. Und das war gar nicht so, dass es, also es hat bei mir die Vorfreude schon angeheizt, aber im Film war es dann ein bisschen ernüchternd.
Genau,
ich mochte den, der war super, aber trotzdem kam da nichts. Ich dachte, das waren jetzt die ganzen Szenen aus dem Trailer, was kommen denn jetzt noch für einen? Aber dann war der Film vorbei. Und dann
hat auch sehr lange gezeigt im Trailer, halt den kompletten Sprung und so.
Naja, genau. Und wie du sagst, das hat sich ja dann auch so ergänzt. Du konntest dir das ja alles zusammensetzen. Die hatten den kompletten Sprung gezeigt im Trailer und dann gab es behind the scenes noch, wie er dann mit dem Fallschirm runtergleitet. Und dann denke ich, die ganze Szene konntest du dir
obwohl,
da haben sich keinen Gefallen damit getan. Aber im Film selbst ist es trotzdem krass. Das ändert ja nichts daran. Und das ist, also, ja. Und es wird ja auch inhaltlich den, auch wenn sie es ein bisschen versucht haben zu kaschieren, ja den direkt fortsetzen und so mit dieser künstlichen Intelligenz, um die es da geht. Ist halt Mittel zum Zweck, aber passt. Also ich hab Bock, total. Also es wird bestimmt, ich bin da sicher, dass das Action-Highlight ist.
Ich finde, Mission Impossible hat halt so die alten Bond-Filme abgelöst, so was das angeht. Weil früher hast du über jeden Bond-Film immer darüber geredet, oh, welchen krassen Stunt haben sie jetzt halt irgendwie so mit drin. Ne? Und jetzt bist du bei Mission Impossible und fragst dich, okay, bei was bricht sich Tom Cruise den nächsten Knochen, weil er irgendwie wieder den krassesten Shit machen will.
Ja, deswegen, noch würde ich da auch immer mehr davon haben, aber irgendwann muss man wahrscheinlich aussteigen, wenn es am geilsten noch ist, weil das, er wird auch nicht jünger und irgendwann geht's halt auch nicht mehr. Also,
es reicht dann irgendwann.
Genau, also deswegen, ich meine, die lassen es ja noch offen, aber vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn sie von Anfang an gesagt hätten, ja, das wird auf jeden Fall der letzte, das ist jetzt das große Finale, aber ich meine, wenn sie jetzt doch wieder warten, wieder Rekordeinspiel haben, dann geht es natürlich trotzdem irgendwie weiter. Aber naja. Aber wenn der wirklich so teuer war, dann muss der schon auch ordentlich einspielen. Das war ja auch das Problem bei dem Vorgänger. Ich meine, der lief ja nicht schlecht in den Kinos. Der hatte irgendwie über 500 Millionen gespielt, aber es hat halt nicht gereicht, um wirklich grüne Zahlen zu schreiben. Und wenn die so schweineteuer sind, dann ist es wahrscheinlich dann erstmal vorbei. Aber ja, also trotzdem, großartige Reihe.
Tom Cruise halt mal zum Podcast hier zu uns kommen.
Ja,
stimmt. Ein bisschen mit den Leuten reden.
Ich rufe ihn gleich mal an.
Mach das.
Hol den mal ran.
Den einen Tom.
Gut, dann kommen wir zu meinem letzten Film. Oh,
kann er jetzt nur noch bergab gehen?
Auch wieder am 6. November. Na, ich weiß nicht. Und zwar The Running Man.
Ah, okay. Ja, spannend.
Von Edgar Wright. Es gibt ja die geliebte, beliebte Version mit Arnie aus den 80er Jahren, die ich auch mag.
Ja.
So, die macht Spaß. ist aber halt nicht das, was die Buchvorlage eigentlich liefert, weil da sind wir dann wieder bei Mr. Horror himself, Stephen King. Diese The Running Man hat er ja damals veröffentlicht unter seinem Pseudonym Richard Bachman. Da hat er ja vier Bücher rausgebracht. The Long und hier Todesmarsch.
Der jetzt auch neu verfilmt
wird. Beziehungsweise überhaupt erstmal verfilmt wird. Nee, es gab immer Versuche, Todesmarsch zu verfilmen.
Überhaupt verfilmt wird.
Frank Darabont wollte das ja auch mal irgendwie machen.
Stimmt, ja, richtig, so war das.
Jetzt sind wir bei Running Man und vor allem das Schöne ist ja, die Story bei Stephen King spielt ja auch im Jahre 2025. Also das passt ja dann auch wahnsinnig gut. Und es ist halt Edgar Wright. So, und das ist halt für mich eigentlich so mehr dieser Selling Point zu sagen, das ist Edgar Wright, der wird das ja auch wieder visuell vom Schnitt mit der Musik wahrscheinlich alles toll in Verbindung bringen. Wir haben natürlich Glenn Powell, der gerade irgendwie überall dabei sein muss, der jetzt dann halt die Rolle von Ben einnimmt, Arnie. Und die aber Story.
Generell coole Besetzung auch. Also
ja, du hast ja dann noch Josh Brolin, Lee Pace und so. Und
Michael Cera.
Die Story ist ja halt bei, wenn man nur den 80er-Jahre-Film kennt, so. Das ist halt ein bisschen quatschig so. Und eigentlich ist es ja eine echt traurige Geschichte, warum Ben im Buch überhaupt zu diesen Spielen geht. Weil er ist irgendwie arbeitslos und seine Tochter ist irgendwie so schwer krank, dass sich die Mutter prostituieren geht, damit sie überhaupt irgendwie an Kohle kommen. Und dann gibt's halt diese Show, wo ein Teilnehmer sich halt vor professionellen Hitmen und Assassinen irgendwie verstecken muss und eine bestimmte Zeit überleben muss. Und bei Arnie haben sie es halt wild gemacht. So. Wie gesagt, das ist um Gottes Willen kein Diss gegen Running Man, weil ich mag den total gerne. Allein wegen der tollen Arnie One-Liner, die da alle so mit drin sind. Aber hier, glaube ich, das wird wahrscheinlich auch so eine Verfilmung, wo Stephen King, der wird, ja, das hat mir gefallen. aber ja, ich bin sehr gespannt, gerade auch wegen Edgar Wright dann am Ende.
Ja, ich auch.
Punkt.
Sehr schön. Punkt. Nee, ja, ich kann eigentlich kann ich das komplett unterstreichen, was du gesagt hast. Auch, ich mag auch den Arnie-Film. Ist schon einer der Arnie-Klassiker für mich damals so gewesen. Hoch und runter gelaufen wir auch im Fernsehen. Damals dann aber noch versucht, ja, im Fernsehen lief der auch ganz oft gekürzt. Wo gibt's jetzt die ungekürzte Fassung? Das war so einer dieser Filme. Ja, war cool, hat Spaß gemacht, aber war auch ziemlich bekloppt. Ja, und jetzt, also alles bei dem Film macht mir eigentlich immer, jede neue Nachricht macht mir mehr Lust drauf. Ich habe jetzt auch ein bisschen Glenn Powell nachgeholt in den letzten Wochen. Ich habe jetzt Anyone But You, also hier, wie heißt er auf Deutsch?
Wo die Lüge hinfällt,
der so war. Und Killer Romans, Hitman geguckt, der ganz cool war. Glenn Powell, aber fand ihn vorher auch schon charmant, dann Twisters und Top Gun. Ja, und das, den als Leading Man in so einem Film, stelle ich mir ganz cool vor. Und ja, Edgar Wright, klar, also immer spannend.
Ja. Bin ich auch dabei. Stephen King-Vorlage, Edgar Wright.
Coole Kombination einfach auch.
Ja, das wird sicherlich mindestens visuell geil.
Ja.
Ja. Also wird er bestimmt auch wild irgendwie, wenn es Edgar Wright ist. Also es wird wahrscheinlich nicht so trashy wie der Arnie-Film, aber es ist wild, wird es bestimmt.
Wild wird's.
Ist ja dann auch schon die dritte Stephen King-Verfilmung, die wir dieses Jahr haben, weil ich glaube jetzt relativ zeitnah startet ja The Monkey von Longlegs Regisseur Osgood Perkins. Dann kommt ja noch Mike Flanagans The Life of Chuck.
Den hast du jetzt gut hier noch eingebaut.
Naja, so wie du vorhin Marvel mit reingebracht hast, bringe ich jetzt
ja auch
noch
ein bisschen was. Haben wir ja vorher auch gesagt, also das wäre so ein Most Wanted von uns auch gewesen, wenn der einen deutschen Film startet.
Wollte ich gerade sagen, Life of Chuck mit Tom Hiddleston, also auch irgendwie krasser Cast und Mike Flanagan ist ja sowieso.
Ja,
kann alles machen, so nach dem Motto. Aber der hat halt bei uns noch keinen deutschen Kinostart.
Nee, genau, leider
noch
aber,
nicht.
Aber er wird schon auch in diesem Jahr kommen. Also.
Der wird dieses Jahr kommen.
Also hat Stephen King auf jeden Fall einen guten Run.
Es bricht nicht ab, ja.
Zumal im Serienbereich startet ja diese It-Prequel-Serie, Welcome to Derry, bei HBO. Also
und es kommen bestimmt noch zwei Stephen King-Filme.
Irgendwie
was. Aber in Serien war auch noch irgendwas. War es nicht Institut oder wie es heißt?
Genau, das Institut kommt noch.
Ja. Richtig. Stimmt, ja.
Also da geht da ist immer noch Dauerfeuer.
Das also hast jedes Jahr bestimmt fünf Stephen King-Stoffe einfach.
Echt verrückt.
Ja.
Mal gucken, was am Ende davon am ehesten
taugt.
Taugt.
Schon die Mike Flanagan-Sache.
Ja,
denke ich mal auch.
Da freue ich mich auch riesig drauf.
Gut.
Sehr schön.
Damit, glaube ich, sind wir durch.
Ja.
Habt ihr jetzt immerhin 15 Filme,
die ihr gucken müsst.
Ja, genau, das ist alles. Also ich glaube, wir haben uns auf jeden Fall übertroffen in der Zusammenstellung von den Filmen im Vergleich zum letzten.
Also auf jeden Fall ein bunter Mix.
Bunter Mix und alles wird alles super.
Alle Genres. Ja. Obwohl, nee, wir haben nicht so richtig was Fantasy-mäßiges, oder?
Ja, was kriegen wir denn an Fantasy nächstes Jahr?
Ist Wicked.
Ja,
gut. Ja, gut. Ist noch Musical dabei, ja, natürlich. Ja. Aber ja, sonst große Fantasy.
Nee, ist gar nicht so, ne? Irgendwie. Nee,
glaub nicht.
Nee. Naja, gut. Ihr könnt uns da draußen aber natürlich gerne an leinwandliebe@filmstarts.de was schreiben, was wir noch vergessen haben, was wir vielleicht selber noch auf unsere Liste packen sollten. Freuen wir uns natürlich sehr drüber. Bewertet uns, Spotify, Apple, wie auch immer.
Ja. Zu Hause bei uns.
Zu Hause.
Kommt vorbei, genau. Gibt uns einen Stern in die Hand.
Schickt uns eine schöne E-Mail.
Ja.
Freuen wir uns.
Schickt uns Alkohol.
Das haben wir jetzt schon genug. Ich wollte gerade sagen, da reden wir dann in der Podcast mit Schussfolge drüber. Ja, Markus, vielen Dank.
Ja, es war schön.
Pascal, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und danke an euch da draußen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich weiß gar nicht mit was. Keine Ahnung, es ist mir
was
jetzt gerade entfallen.
Nächste Woche ist der, was haben wir für ein Datum? Ach, nächste Woche haben wir ein PMS?
Nächste Woche schon.
Nächsten Donnerstag.
Nächsten Donnerstag schon.
Boah,
freut euch, ey.
Ja. Na dann.
Ich freue mich, ich bin jetzt schon so aufgeregt.
So, ja. Super. Ja, na dann, ja, perfekt. Ja, dann könnt ihr euch ja auf was richtig Krasses freuen. Wir werden gucken, ob wir überhaupt was erkennen können, aber
ja, wird schon.
Das wird schon irgendwie klappen.
Aber keine Macht den Drogen.
Genau. Und ja, dann bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.